Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Ende Geek, alles Geek. Wir haben die zweite Runde unseres Spezialformats, weil wir es selber so toll finden und so viele tolle Geeks auf der Welt es gibt. Deswegen heute ein Geek kommt selten allein, Folge 2, wenn man so möchte, von diesem Unterformat. Und der heutige Gast ist Florian Biege. Hallo Florian.
Hi, aber jetzt eigentlich Flo, für die Einladung.
Wenn ich darf. Hi Flo.
Hi.
Und natürlich, das wird vielleicht der ein oder anderen wundern, denkt jetzt, ja, macht jetzt der Kron alleine das Interview. Letztes Mal hat ja auch in Ein Geek kommt selten allein 01 der Alex allein die Folge bestritten, weil ich keine Zeit hatte. Aber der liebe Alex hatte heute Zeit und deswegen ist er auch mit dabei. Hi Alex.
Ja, hi, schön, dass ich dabei sein kann. Ich muss mal festhalten, ich bin der, der die Technik so ein bisschen bedient. Deswegen kann ich heute dabei sein.
Für mich ist es alles selber noch neu und verwirrend. Ich habe mir natürlich die erste Folge natürlich auch angehört. Ich habe aber tatsächlich vergessen. Habe ich wirklich.
Okay.
Aber haben wir Highlight der Woche. Das habe ich tatsächlich schon wieder verdrängt. Das habe ich dann nicht gehört.
Das machen wir nicht.
Das ist eine Tradition, die wird ja ausgesetzt. Das ist ja gut. Da haben wir ja noch mehr Zeit, mit Flo zu reden. Das heißt, ihr müsst diesmal nichts vorspulen und skippen, wenn Alex wieder irgendwelche kruden Sachen erzählt.
vielleicht schon.
Sondern wir gehen gleich zu unserem Hauptthema über. Ne?
Ja.
Der gute Flo ist nämlich hauptberuflicher Comic-Illustrator, Comic-Zeichner. Ne? Wie fangen wir damit mal an?
Müssen dich jetzt kurz stoppen.
Ja? Wir müssen nicht stoppen?
Ja, wir müssen dich stoppen. Du hast natürlich schon recht, dass wir mit unserem Hauptthema anfangen wollen, aber wir wollen ja unseren guten Gast, den wir hier haben, auch immer sozusagen unser Geek-Freundebuch ausfüllen lassen.
Ach ja, natürlich. Das Geek-Freundebuch habe ich hier. Die Traditionen müssen gewahrt werden. Ja, ja, natürlich, du hast völlig recht.
Wir springen um so ein bisschen reinzukommen, weißt du, ja, auch gut. Der Gast, dass er...
Ja, ich wollte ihn ja nur jetzt nach seinem Beruf. Aber gut, ich habe schon mal gespoilert, was er ungefähr beruflich machen könnte. Und jetzt gebe ich ab an den lieben Alex, der hat nämlich das Alle meine Geeks Buch unterm Arm. Und dann wissen wir gleich schon ein bisschen mehr über Flo. Können wir den einordnen, so ein bisschen?
Ja, genau. Wir wollen ja einfach jetzt mal so mal gucken, auf welcher Wellenlänge wir vielleicht sind oder auch ihr mit ihm. Wir haben uns da wieder die aktuell gleichen Fragen wie in der ersten Episode, Ein Geek kommt selten allein, rausgesucht. Vielleicht, um das auch so ein bisschen zu vergleichen. Also von mir, Flo, auch schön, dass du heute hier bist und wir steigen gleich mal ein.
Da kann man gucken, wen man cooler findet.
Ja, vielleicht.
Kann man
vielleicht
gucken. Oh, guck mal, vielleicht. Der hat genau meine Antworten gegeben.
Ich würde fast schon mal so weit gehen, dass Flo wahrscheinlich das schönere Bild ins Geek-Tagebuch malt. Aber egal. Flo, wenn du eine Superkraft hättest, und das ist natürlich auch schon eigentlich eine gedankliche Überleitung zu einem Themenpunkt nachher, welche wäre das denn? Welche Superkraft?
Also wenn ich mir eine aussuchen dürfte, dann wäre es, glaube ich, dass ich sehr gut Sachen finden kann. Dass ich einfach immer weiß, wo alle Sachen sind, auf die ich mich fokussiere. Das würde mir im Alltag gut helfen, aber könnte sicherlich auch noch anders nützlich sein.
Der Finder, ja? Oder
ja.
The Finder. Da rufen dich aber ständig auch so Leute an. Ne? Da würde ich wirklich mal deine Nummer dann wechseln und Geheimnummer draus machen. Weil da rufen dich irgendwelche Leute an, die kennst du gar nicht. Hallo? Ja, mein Schlüssel verloren. Wissen Sie, wo mein Handy ist? Haben Sie, und natürlich auch tragische Dinge, ja? Haben Sie meinen Ehemann gesehen?
Oh mein Gott,
Kind
stimmt.
Ist weg und so. Also ja, rufen die ständig Leute an.
Es wäre schon sehr nützlich. Ich meine, es ist die Frage, wem ich es dann verrate. Ne? Also ich glaube, ich wäre zumindest dann nicht so viel damit beschäftigt, meine Kopfhörer oder meinen Schlüssel zu finden.
Also eigentlich würdest du es für dich behalten. Du meinst, dass du deine Dinge schneller findest. Ja, das kenne ich gut. Ja.
Und dann würde ich halt vielleicht noch, kann man ja auch ein paar untergangene Piratenschätze oder so noch.
Okay. Und du müsstest wahrscheinlich auch nie wieder Google Maps benutzen, oder? Du würdest ja auch jeden Ort finden. Also jetzt mal sowas.
Bernsteinzimmer. Sachen. Atlantis.
Okay. Ja.
Den Yeti. Okay.
Ja, das hast du nicht. Lassen wir gelten. Prinzipiell lassen wir eh alles gelten. Das hier ist das Schöne, das ist ein Safe Space. Ne? Hier kann alles gesagt werden. No Judgment. Und da gehen wir mal mit weiter mit der Frage, wenn du, wir streichen jetzt mal, du hast deine Superkraft finden nicht, ne? Das ist leider doch nicht passiert. Aber wenn du eine Erfindung quasi erfunden hättest, was wäre das für eine?
Also
Jetzt kann ich einen Kompass oder so oder irgendwas, was findet. Also
nee, also das wäre, glaube ich, nichts, was ich gemacht hätte. Also weil sonst kann ich ja nicht gut Sachen finden. Deswegen habe ich mir ja die Superkraft gewünscht. Also ich denke, es wäre irgendwas mit Zeitmaschine. Ne? Ich denke, dieses Dings, dass man vielleicht gerne mehr Zeit hätte, ab und zu mal die Zeit anhalten könnte.
Also gar nicht so vor- oder zurückreisen, also sondern eher Zeit anhalten.
Er hat sich noch eine Superkraft erfunden. Ne? Seine Superkraft. Erfindung ist quasi die Superkraft Zeitkontrolle. Ja. Verstehe.
Ach, ja, sehr schön.
Das, wo würdest du zuerst mit der Zeitmaschine hinfliegen, um mal eine ungeplante Extrafrage in den Ring zu werfen?
Immer.
Ist die Frage, ob die auch fliegen kann oder
bohren, aber ich meine, sie kann sich durch die Zeit bewegen. Ne? Wo würdest du zuerst hingehen?
Irgendwie, das ist schwierig. Machst du was? Vielleicht mal so ein paar Dinos angucken, also wenn man wirklich die Möglichkeit hat, so weit
Dinos angucken. Ritterturnier.
Ja. Schön streicheln.
Was man halt so macht.
Ja. Oder mal gucken, wie es so in 1000 Jahren aussieht. Vielleicht ist es ja auch, kann man ja auch irgendwo gucken. Cool. Ob es besser geworden ist oder schlechter oder so.
Oh, ja, verstehe. Gibt diese Doctor Who-Folge, ne, wo er ganz am Ende der Zeit ist.
Ja, aber ich dachte eigentlich nur jetzt mal so auf Pause drücken und erstmal in Ruhe.
Jetzt fällt mir nicht dieser Adam Sandler-Film ein mit der Fernbedienung, oder? War das überhaupt Adam Sandler?
Kann er spulen, oder?
Heißt der nicht so einfach die Fernbedienung?
Switch oder so? Heißt der nur Switch?
Play, Rewind, irgend so was.
Remote Control.
Ich weiß, welchen du meinst.
Ja. Ja, ich glaube, genau. Der kann Pause und vor- und zurückspulen, sowas.
Ja, das ist ja, schon auch super nützlich.
Ne? Ich so habe ich mir das vorgestellt.
So schlagfertige Antworten und beim Pokern.
Mal kurz Pause
beim Pokern wäre das auch so geil nützlich. Ne? Da würden wir für 5 Minuten würden wir reichen. No.
Vor- und zurückspulen. Ich verstehe.
Woher wussten Sie, dass Sie Mitte 2-7 viel floppen würden? Ja, das kann ich nicht verraten.
Komm, wo du Pokern sagst. Ich meine, Flo würde ja dann wahrscheinlich, würde er auch das Glück finden oder immer die richtigen Karten? Ich finde diese Finden-Superkraft immer noch sehr, die halt nach, muss ich sagen.
Ja. Er hat ja schon mal ein
Sternchen.
Ja, schon.
Ja. Ich meine, ist die Frage, wenn ich jetzt Poker spielen würde, dann könnte ich mich ja konzentrieren, wo jetzt die... Ja. Das Ass ist, was ich drauf habe. Wenn ich dann merke, es ist halt ganz unten, dann ist mir das jetzt auch
nicht. Entschuldigung, geben Sie mir die 27. Karte von oben gerechnet, bitte.
Wobei, ich könnte dann ja auch alle Karten durchgehen und irgendwann denke ich dann, okay, hier, Jan hat die und die Karte, die weiß ich ja, dass die da ist.
Verstehe, gut.
Nun gut. Also dauert dann nur so. Ich muss noch mal alle Karten durchgehen, kurz im Kopf.
Er wird nicht zum nächsten Pokerturnier eingeladen. Können wir das jetzt mal festhalten?
Zu viel Downtime.
Wir waren gerade eben schon beim Thema Film so ein bisschen. Wenn dein Leben ein Film wäre, hättest du dafür einen Titel, vielleicht sogar auch ein Genre und eventuell sogar jemand, der dich oder eine Person darin spielen würde?
Also ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass der Film so ähnlich wäre wie Whiplash. Nur, nur viel langweiliger.
Das ist eine harte Antwort.
Und weniger stressig. Also so und wie ohne Musik.
Nur weniger angeschrien werden, bitte.
Ja, genau. Und mit netten Kollegen und was weiß ich.
Whiplash aber in ganz nett.
Genau, ist auch mal ein ganz langweilig Film. Halt. Ohne,
nee, du musst nicht zum Training kommen. Na, mach doch, was dir gefällt. Ne? Weißt du, hier hast du einen Keks. Whiplash 2, der Nette.
Um das vielleicht nochmal für die Geeks da draußen aufzuklären, die mit Whiplash jetzt nichts anfangen können. Das ist ein Film, ein Jazz-Schlagzeuger, der da extrem getriezt wird, ans Äußerste geht. Also wirklich, um da einfach diese Beats per Minute am Schlagzeug umsetzen zu können. Ein
Schlagzeuger, der von dem Typen unterrichtet wird, der schon in Full Metal Jacket
Leute angeschrieben
hat. So kann man. Wo da der Hammer hängt. Ne?
Ja. Wie heißt denn nochmal der Schauspieler?
Ja, ich weiß nicht, der kann auch nichts anderes, ne? Das ist einfach so. Entschuldigung, ich wollte ihn jetzt wirklich nicht schneiden. In meiner Wahrnehmung sticht er in diesen Rollen immer wahnsinnig krass. Mhm. Bestimmt ist ja auch hart wandelbar, bla bla. Aber das ist schon ein bestimmtes Typecasting, ne? Wenn du jemand willst, der richtig einschüchtern und Leute anschreien kann, ja, call this guy.
Ja. Genau, also der Film denke ich nur in viel, viel langweiliger. Und ohne Soundtrack ist es.
Und ohne Schlagzeug.
Okay, genau, und ohne Schlagzeug. Höre ich da so ein bisschen raus, dass deine Passion, die ja irgendwie das Illustrieren und das Zeichnen und Kreieren ist, dass du früher stundenlang irgendwie mal das nochmal oder schreib sauberer oder so, wurdest du von deinen Eltern getriezt, handschriftlich sauber zu schreiben?
Nee, eigentlich nicht. Also okay, sauberer zu schreiben, vielleicht wurde ich schon mal vielleicht darauf hingewiesen, aber nee.
Stell mir jetzt
also
auch vor.
Also dieses Triezen, das ist eher, dass ich das freiwillig dann schon gemacht habe.
Das ist so ein, also wie in so einem asiatischen Superheldenkampffilm, ne, dass er da so einen Lehrer hatte. Zeichne doch mal. Immer auf die Finger geschlagen.
Ja. Ja, also da kann man ja fast sagen, gleich noch ein Filmtipp mit reingesqueezed. Whiplash für die allenjenigen, die damit jetzt nichts anfangen gucken konnten, können das auch mal ja, nachholen im besten Fall. Gut, das Leben kann ja ein großes Abenteuer sein. Wir gehen jetzt mal auf ein imaginäres Abenteuer. Was würdest du da mitnehmen, auf jeden Fall, wo du sagst, das muss sein, vielleicht sogar was im realen Leben. Du verlässt dein Haus nie ohne Punkt, Punkt, Punkt.
45er.
Juju, also, hätte ich jetzt gesagt.
Ah, ja, ich, weiß ja, ich weiß ja vorher nicht, wo es hingeht oder so, ne?
Ja, das heißt, ja. Also sagen wir, Szenario Lost-mäßig, würdest auf einer Insel abstürzen. Da wärst du jetzt froh, wenn du das dabei hättest.
Mit ja, also, Eisbären und mysteriösem Rauch und so, ne? Das Übliche halt.
Also ich wollte eigentlich gerade Fahrrad sagen, aber wenn du sagst, auf einer Insel.
Ja, dann. Nur Fahrrad dabei und dann nur Sand. Ne? Der ganze Untergrund ist Sand.
So. Ja, aber du kannst ja, guck mal, du kannst mit dem Fahrrad, da kannst du eine, Dynamo quasi eine mobile Stromquelle ist das. Du könntest vielleicht auch eine Wasserpumpe
Radio.
Damit.
Kannst wegfliegen damit, ne? Wenn Vollmond ist.
Kann man vielleicht schon verschiedene Werkzeuge auch draus basteln aus einem Fahrrad, ne? Also es ist schon vielfältig.
Ja, die, super.
Okay. Auch vielleicht aus dem Antwort. Gummi oder so, so eine Schleuder Leute oder gefragt. So.
Fahrrad war die beste Antwort. Kann ich daraus entnehmen, dass du leidenschaftlich Radfahrer bist oder nie auf dem Rad unterwegs?
Doch, ich fahre ganz gerne Fahrrad, ja.
Okay, okay, ja. Okay.
Also, sehr schön. Genau, im Alltag, aber wir machen auch ab und zu, also ich und meine Freundin, so Urlaube mit Fahrrad sozusagen.
Also ist schon richtig Rennrad und hautenge Radlerhose quasi, ja, und so ein cooles Cappy.
Nee, auch wieder ein bisschen gemütlicher. Also Cappy okay. Bis jetzt noch nicht. Radlerhose muss schon sein, aber wir sind dann halt mit Gepäck und gemütlich okay. Unterwegs und nicht so
Touren
ganz so stressig. Ja, okay, tourenmäßig.
Ja, wir kommen jetzt zur letzten geekigen Freundschaftsbuchfrage hier und dann widmen wir uns natürlich ganz heute dem guten Florian. Ja, zum Abschluss, wenn du dich in ein Tier verwandeln könntest, dabei lassen wir mal offen, ob du dich vielleicht auch immer zurück und hin und her verwandeln kannst. Das kannst du dir auch überlegen. Was für ein Tier wäre das dann?
Also eins meiner Lieblingstiere ist ein Oktopus.
Okay.
Und ich denke, das wäre schon cool mal zu erleben. Also ich meine, der hat ja auch wirklich viele verschiedene Fähigkeiten.
Warum? Ich muss gerade an The Boys denken. Zeichnen, sorry.
Ja. Ich denke, okay, gleich, kann mit acht Armen gleichzeitig zeichnen. Kann ich durch enge Öffnungen zwängen. Ist schon
da
praktisch.
Wären wir auch wieder bei The Boys. Krone.
Blaues
sehr
Blut,
schön.
Wie so ein Adliger.
Ja, und er kann halt so die Hautfarbe also sehr komplex verändern.
Stimmt,
und
die Pigment. Ja, so eine.
Ja.
Du hast die Farben dann schon in dir und malst einfach mit deinen Fingern. Ne?
Ja, genau. Also ich muss die Bilder nur noch denken und kann sie direkt auf meiner Haut.
Okay. Du solltest dann wahrscheinlich bloß nicht vor so einer asiatischen Küste rausgezogen werden, weil dann gibt es so drei Schläge auf dem harten Betonboden und auf der nächsten Sushi-Platte landest du dann. Aber das ist ja immer so eine Schwierigkeit mit fast jeder Tierart, wenn man auf Menschen trifft als Tier.
Das stimmt. Ich glaube, die werden auch gar nicht so alt. Ich weiß nicht genau. Also für... Solche
ja, das, also ich, für mich könnten wir ja die ganze Show so bestreiten. Ne? Ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt die Mühe geben, Themen rauszusuchen. Wir laden Leute ein und stellen ihnen halt so lustige Fragen aus diesen alten Alle-meine-Freunde-Büchern. Ich finde es total unterhaltsam. Aber für alle, die das langweilt, hier ist jetzt der Punkt, an den ihr hinklicken müsst, weil wir jetzt zum richtigen Thema überwechseln. Der Florian Biege beantwortet nämlich nicht nur alberne Fragen in seiner Freizeit, nee, das heißt seine Freizeit, sondern auch in seinem Beruf. Macht er nämlich hauptberuflich etwas, wovon viele Kinder träumen. Ne? Das ist so einer dieser Berufe, wo man als Kind, also ich wollte das als Kind auch zwischendurch mal werden, bis ich dann gedacht habe, das ist bestimmt gar kein Beruf. Ne? Davon kann man doch nicht leben. Comiczeichner. Erzähl doch mal, Flo, wie würdest du denn überhaupt, wenn jetzt einer auf dich zukommt und sagt, hallo, Herr Biege, was sind Sie von Beruf? Was würdest du denn da antworten?
Also eigentlich Illustrator. Ich meine, das Comics zeichnen ist halt immer so zwischendurch mal und das ist dann auch immer so ein bisschen komisch, weil ich eigentlich so ein bisschen den Beruf wechsle. Und aber eigentlich sage ich Illustrator, weil das ist ja, sage ich mal, Comiczeichner auch eine Art von Illustrator, sehe ich zumindest so. Und das ist halt das, was ich jetzt schon länger mache als das aktuelle Projekt.
Das ist aber schon sehr interessant jetzt. Du würdest also für dich Illustrationen und Comics zeichnen. Was macht denn da den Unterschied? Also vielleicht für Leute da draußen, die fragen sich, okay, da zeichnet man ja irgendwie bunte Bilder. Vielleicht kennen einige auch den Begriff Illustrator gar nicht. Mag ja auch sein. Was ist denn da für dich der große Unterschied, wenn du sagst, du würdest dich als Illustrator bezeichnen und Comic-Sachen, das ist eher so ein Zeitprojekt?
Ja, ich meine, es ist für mich eigentlich mehr wie so eine, das ist halt, das Comiczeichner ist sozusagen genauer, ne? Also ich meine, ihr könnt ja auch Comic-Illustrator oder jetzt was anderes, Kinderbuch oder Brettspiel-Illustrator oder so. Und ich habe halt schon verschiedene Sachen gemacht, verschiedene Medien illustriert und deswegen sehe ich mich eigentlich vor allen Dingen als Illustrator. Und was es dann genau ist, ist dann halt immer mal verschieden.
Illustrator ist sozusagen der Oberbegriff und dann kommen, ne, die alles andere ist dann schon spezifizierter. Du hast Brettspiele illustriert, du hast Comics illustriert. Was hast du denn noch so illustriert? Also mit was fängt man da so an? Mit einer Speisekarte? Oder? Erzähl ich mal, was war denn da noch so auf deinem Werdegang?
Was das Erste war. Also mein Ziel war es eigentlich immer so, das, was ich im Studium hatte, dass ich gern Videospiele illustrieren würde oder Konzeptart für Videospiele machen würde. Das heißt, Charaktere mir ausdenken, Charaktere entwerfen, Hintergründe zeichnen, Level zeichnen und so weiter. Und das habe ich aber kaum gemacht, sage ich mal, seitdem ich mit dem Studium fertig bin.
Müssen wir jetzt bei Riot Games anrufen kurz, ja, dass du mal League of Legends jetzt vielleicht die nächste Animated Series irgendwie mit einsteigen kannst.
Das ist witzig, da gibt es tatsächlich auch eine Parallele zu mir. Also der junge Kron hat auch viele Videospiele gespielt und dachte dann, ja klar, ich werde auch so, ich erzähle dann so Videospielgeschichten und mache da so ein bisschen Level-Design, ne, ohne auch nur eine Programmiersprache zu können und nicht jemals gehört zu haben. Ne. Aber einfach vorgestellt, ja klar. Ich werde ein großer Videospiel-Geschichtenerzähler und Level-Designer. Oh, da wird man nicht in einem Atemzug nennen mit Miyamoto. Und nichts davon. Ich habe bis heute, ich glaube nicht wirklich, für die Videocomputerspiel-Branche geschrieben. Hast du was illustriert?
Irgendwas? Nur ganz, ganz wenig. Keine bekannten Projekte, würde
ich sagen. Ganz wenig ist schon mal deutlich mehr als nichts. Ne? Gibt es da irgendwas, was man jetzt in einem App Store oder Steam irgendwo runterladen kann und das sind dann Illustrationen von Florian Biege?
Ich glaube nicht.
Ja, okay. Dann, genau, wir werden mal die einzelnen Bereiche... Genau,
ich kann das auch nochmal kurz erklären. Also ich habe zum Beispiel mal länger an einem Projekt gearbeitet, was dann irgendwann auf Eis gelegt wurde, an mehreren Projekten oder immer auch so ein Cover gemacht oder so, aber das weiß ich gar nicht mehr genau. Also es sind alles schon, ist alles schon ein bisschen länger her. Ich habe schon.
Waren das dann Firmen, deutschsprachige Computerspielfirmen oder hast du da auch illustriert? Ja. Ist ja auch die Frage, ne? Inzwischen gibt es natürlich da ein paar Player, aber als wir jung waren, da für deutschsprachige Videospielfirmen, Computerspielfirmen zu arbeiten, ja, wo denn? Ne? Also das war jetzt auch nicht so, dass die überall wie Pilze aus dem Boden das ich musste da quasi auch wenig Jobs ablehnen in der Richtung. Ich hab da auch nichts angeboten bekommen. So, hallo, haben Sie Bock, Resident Evil 4 zu schreiben? Nee, leider keine Zeit. So war das leider auch nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht in App Store, gibt's eine Versoftung von einem deiner Brettspiele? Wir können ja mal die, oder bevor wir dahin gehen, wie fängt es denn alles an mit dem kleinen Florian Biege? Also sitzt du irgendwann in der Schule und dann kommt die Lehrerin und sagt, oh, pass mal bitte besser im Unterricht auf, aber was du da neben das Heft gekritzelt hast, sieht sehr schön aus. Oder wie fängt es an? Also wann weißt du, dass du das ernsthaft machen möchtest? Ich meine, ich habe als Kind auch rumgekritzelt, ne, aber dass das ein Beruf werden könnte, damit hätte ich nie gerechnet.
Also ich habe, denke ich, glaube ich, so ab der Grundschule gerne und viel gezeichnet und habe dann auch wirklich viel in der Schule gezeichnet, also auf Tische und in Hefte und weil man das ja auch ganz gut so nebenbei machen kann. Ich denke, ich kann meistens besser zuhören, wenn ich nebenbei ein bisschen zeichnen kann. Und genau, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen, Comics zu zeichnen, ein bisschen, aber es, also so inspiriert von Asterix und Obelix und lustiges Taschenbuch und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt war mir, glaube ich, gar nicht klar, dass das ein Beruf ist oder habe noch nicht so weit gedacht, dass das ja vielleicht auch ein Beruf werden könnte.
Aber hast du dann Fanfiction gezeichnet oder hast du da schon eigene Sachen umgesetzt, so verrückte Kindheitsideen gemalt?
Warum grinsen da jetzt auf einmal alle?
Ja, weil ich viele Ideen, die ich als Kind hatte, die sind nicht wirklich
gut. Das waren, glaube ich, schon eigene Ideen, aber die sind dann manchmal natürlich einfach sehr nah an bestimmten Vorbildern dran.
Fantastic Flow. Der Finder. Flow the Finder.
Sehr gut. Ja.
Hast du da noch Beispiele? Irgendeinen Helden, den du erfunden hast?
Also ich habe mal einen kleinen Comic gezeichnet mit einem Archäologen.
Mit Peitsche.
Und man könnte vielleicht meinen, dass er sehr nah an Indiana Jones ist, aber zu dem Zeitpunkt kannte ich Indiana Jones noch gar nicht, weil ich, keine Ahnung, die Film, also ich weiß auch nicht, wie alt ich da war, aber ich kannte halt die Indiana Jones Variante aus dem lustigen Taschenbuch, Indiana Goof.
Indiana Goof.
Genau. Und der hat mich dann zu diesem Archäologen inspiriert.
Indiana Goof habe ich auch geliebt, ne? Der nie durch eine Tür reingeht irgendwo, sondern immer, der ist immer an der Fassade hochgeklettert. Und ich fand, Indiana Goof, da sprichst du was an, ne? Am Ende habe ich auch Indiana Goof, also mindestens gleichzeitig mit Indiana Jones kennengelernt, wenn nicht sogar. Dass ja. Man dann irgendwie, ja, wie es so ist, ne? Es kennen ja auch alle kleinen Kinder Darth Vader ab dem Alter von 3 Jahren, aber keiner hat Star Wars gesehen. Ne? Das gibt so ein paar Phänomene. Ich weiß nicht, ob der Indiana Jones vielleicht in manchen Kreisen schon dazugehört, ne? So viel von Figuren hat man eine Vorstellung auch als Kind, obwohl man die gar nicht kennt. Ne? So auch manche Monster wie das Alien oder so. Bei manchen Dingen, da redet man einfach munter mit, ne? Und hat eigentlich noch nichts gesehen. So war das bei uns. Wir hatten ja nichts, gab ja noch kein Internet, Kinder. Ne? Das könnt ihr euch hier gar nicht vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben einfach, wenn uns jemand was erzählt hat, dann haben wir das einfach geglaubt.
Ja. Ich habe das auch später öfter gemerkt, dass ich bestimmte Geschichten zuerst aus dem lustigen Taschenbuch kennengelernt habe, weil die ja öfter mal irgendwas aufgegriffen haben. Also es gab zum Beispiel auch Krieg der Welten mal als Geschichte mit Mickey Mouse,
glaube ich. Ja, es gibt richtig viele. So.
Und das ist mir dann halt auch später aufgefallen, dass dass es dann davon auf jeden Fall inspiriert war.
Ja, das man kann schon viele Anspielungen entdecken, die man da damals noch nicht kannte, das stimmt schon. Okay, und dann, wie geht es weiter? Jetzt zeichnest du also gerne, der junge Flo. Mhm.
Ja, genau, ich habe dann immer eigentlich gerne gezeichnet. Mal mehr, mal weniger, glaube ich. Das gab es dann wahrscheinlich auch so Phasen. Videospiele waren dann halt irgendwann auch ein Thema, wo ich dann so dachte, ich würde halt irgendwie gerne Videospiele machen. Und da war ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich die programmieren will oder ob ich da auch quasi lieber die Grafik machen würde. Das war auf jeden Fall, glaube ich, so in meiner Jugend beides Sachen, die mich interessiert haben. Genau, aber zeichnen konnte ich dann irgendwie besser und bin dann doch darauf hängen geblieben.
Und dann, ich musste feststellen, in der quasi kurzen Recherche, die ich hier getätigt habe, dass ihr beide eine Wikipedia-Page habt. Und da steht dann sowas Schönes, dass du auf die Fachhochschule Münster Schwerpunkt Illustration gemacht hast. Kannst du dich irgendwie, war das eine lebendige Studienzeit? Ist das irgendwie mit Klischees behaftet irgendwie? Wie ist so der abgefahrene Illustrator? Trinkt der viel, raucht der viel oder ist der ganz lieb oder knabbert der nur am Bleistift?
Ja, alles kam alles mal vor, würde ich sagen. Aber ich habe dann ja eigentlich Design studiert und erst später konnte man sich quasi für einen Schwerpunkt entscheiden. Und das war dann mein Schwerpunkt Illustration. Aber es stand für mich halt auch schon die ganze Zeit fest, dass ich jetzt nicht unbedingt Produktdesign oder so machen will. Aber da muss man natürlich trotzdem einige Kurse machen, keine Ahnung, irgendwelche Werkstätten besuchen oder mal einen Typografiekurs machen, ist ja auch ganz gut. Aber ich habe in der Zeit dann auch noch sehr viel gezeichnet und auch mit Freunden, die auch sehr daran interessiert waren, das einfach auf jeden Fall mehr zu vertiefen, als es jetzt in der Uni oder in der FH gemacht wurde. Also da gab es dann ja einfach nicht so diesen Whiplash-Zeichenunterricht, den man sich vielleicht manchmal sag ich mal, ein bisschen mehr gewünscht hätte.
Ja, ja, ist halt vorsichtig, was ja, also ich bin, ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen, oder?
Ja, nee, aber es war dann halt manchmal so ein bisschen so, dass man das dann eher in der Freizeit strenger geübt hat als an der FH. Und da mehr so ein bisschen war so, ja.
Also, wo sind wir da jetzt, auf welcher Fachhochschule? Wo?
In Münster.
In Münster hast du dann, was ist das für ein Studiengang?
Das ist Design.
Design.
Genau, der Schwerpunkt ist dann Illustration.
Und dann fand ich den Satz interessant, der danach kam auf Wikipedia. Die meisten seiner Werke entstehen direkt am Computer. Nun sind wir ja alle, Kron, du sagst es ja auch immer schon ein bisschen älter. Und du hast natürlich nicht angefangen, am Computer sozusagen zu zeichnen. Aber wie war denn so dein Werdegang? War das für dich irgendwann eine totale Erkenntnis? Oder ist das einfach im Studium so passiert? Oder wie ist so der Übergang von analog auf digital gewesen?
Ja, also ich habe irgendwie, glaube ich, mit 12 oder so meinen ersten PC bekommen und hatte da auch schon Spaß, genau, mit Paint zuerst oder dann irgendwann mit etwas professionelleren.
Ich hatte Mario Paint.
Dr. Mario, nur mit Kapseln gemalt.
Hab da dann auf jeden Fall schon rumprobiert und dann habe ich irgendwann ein Praktikum gemacht bei einer kleinen Computerfirma und da hat mir irgendwer, also ich denke mal der Chef, hatte ein Grafiktablett und zwar von Aldi für 10 Euro.
Oh, what?
Okay. Und das war für mich auf jeden Fall, und da habe ich glaube ich auch zum ersten Mal Photoshop ausprobiert und hatte dann irgendwie kurze Zeit später auch irgendwo her Photoshop. Und das war dann auf jeden Fall mich schon ein großer Schritt.
Im Schulhof gefunden, ne?
Ja, ich kenne die noch,
die Edition.
Genau, und zu der Zeit habe ich dann halt auch mich mit Leuten connected über das Internet zum ersten Mal, die auch Bock hatten auf Illustrationen und auf Fantasy und so weiter. Und vorher habe ich halt immer mit Buntstiften, mit Aquarell, mit Feinlinern und Tusche und so alles Mögliche ausprobiert, mit so Markern. Aber, und sag ich mal, im Studium habe ich das dann auch noch ab und zu gemacht. Das ist dann ja auch so manchmal, dass man denkt, also gibt es dann ja auch manchmal so eine Skepsis gegenüber dem digitalen Malen. Aber die, zu einem gewissen Zeitpunkt war dann einfach klar, dass ich fast gar nichts mehr analog gemacht habe, sondern nur noch digital. Und habe mir dann auch relativ früh direkt ein Grafiktablett für auf jeden Fall viel mehr als 10 Euro. Ich weiß gar nicht, ob das 10 Mark oder 10 Euro. Also so habe ich das zumindest im Kopf. Genau, ich habe dann einfach so direkt mir ein relativ gutes Grafiktablett gekauft und jetzt bin ich echt aus dem analogen Malen ziemlich raus, würde ich sagen. Und aber ich zeichne echt super gern digital. Also viele Leute mögen das ja auch nicht so gerne, weil man halt manche auch Spaß daran haben, mit Farben rumzuschmieren und so. Klar. Aber ich mag es echt sehr gerne, einfach am Rechner zu sitzen und da zu malen und Sachen zu verschieben auf dem Papier, was man auf Papier sonst nicht so gut kann.
Copy-Paste, kleiner, größer, perfekt radieren, ohne dass da irgendwelche Fussel rumschwimmen.
Ja, klar.
Ja, ich kann es schon nachvollziehen.
Und, so.
Und jetzt, aber, wie lange lebst du jetzt schon, seit du dann fertig, also ist es schon, kannst du schon immer davon leben? Bist du am Studium raus und zack, los geht's? Oder wie darf ich das verstehen?
Also ich habe von 2005 bis 2010 studiert in Münster an der FH und habe auch im Studium schon so dann echt viele verschiedene Sachen ausprobiert, also da auch meinen ersten richtigen Comic gezeichnet, sag ich mal. Und verschiedene Themen und so ausprobiert und nebenbei auch angefangen zu dem Zeitpunkt freiberuflich Jobs anzunehmen und Illustrationen, mit Illustrationen Geld zu verdienen.
Also hast du irgend so eine dunkle Vergangenheit, so wie Salvador Dali, der das Chupa Chups Logo ja irgendwie für seinen Kumpel entworfen hat, ne? Man sich dann, glaube ich, weiß nicht, ob das dann immer dafür geärgert hat, keine Ahnung, das stimmt. Aber das mit dem Chupa Chups Logo, das stimmt tatsächlich. Wie du dazu kam, weiß ich tatsächlich nicht. Hast du, also womit ging es dann los? Hast du dann gleich einen Comic gemacht? Hast du ein Brettspiel gekriegt? Also ich kann ja auch mal sagen, ne, dann sozusagen irgendwann hast du auch meinen, was ich so konsumiere, Horizont gecrushed, halt als du dann natürlich da angefangen hast mit den ganz Großen zu arbeiten und plötzlich die Stadt der träumenden Bücher illustriert hast. Ne? Aber da muss ja schon was passiert sein, bis man dich da anruft. Oder
genau, also die
bist
ersten...
du Walter Mörs in Wahrheit?
Nein, das kann ich auf jeden Fall
wir ja auch
ausschließen.
Ausschließen, okay. Ja. Musst du sagen, ne?
Ja. die erste Zeit habe ich relativ viel Storyboards gemacht. Also so die ersten Jahre. Das ging schon im Studium los. Auch so über Connections und so weiter. Und es waren vor allen Dingen Storyboards für Werbeclips, die so im Fernsehen laufen. Chupa Chups. Ich weiß nicht, ob das mal dabei war. Und da habe ich auch vor allen Dingen nur koloriert. Also manchmal habe ich auch gezeichnet, aber das Kolorieren fiel mir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall leichter. Und ich glaube, in dem Style, es ist immer noch so, weil es dann natürlich schon ein bisschen genauer darauf ankam, dass das alles ordentlich aussah. Und genau, das habe ich einige Jahre gemacht und zwischendurch dann halt auch immer wieder andere Sachen. Und ja, man illustriert dann halt so ein bisschen so, je nachdem, auch so, ich meine, man kann sich das ja nicht immer komplett aussuchen. Manchmal, keine Ahnung, ruft einfach einer bei einem an und schlägt irgendein verrücktes Projekt vor, kommen wir später vielleicht noch zu. Und dann landet man da halt irgendwie und...
Und er ist dann 5 Jahre seines Lebens plötzlich, verstehe, wie es dazu kommt. Ne?
Jetzt hast du ja eben gesagt, du hast nur viel koloriert. Das heißt, da haben andere quasi die Outlines, die Striche, die Sachen schon gezeichnet und die durften dann nicht mit Farbe arbeiten oder waren zu faul und deswegen durftest du ausmalen, in Anführungszeichen. Also das ist für diejenigen, die da jetzt überhaupt gar nichts mit zu tun haben, warum trennt man sowas überhaupt? Warum gibt es Leute...
Das war damals vor allen Dingen aus Zeitgründen. Also das waren immer sehr stressige Aufträge, die dann halt so am besten morgen früh fertig sind oder so. Mhm. Und dann konnte man das halt so ganz gut aufteilen. Ich glaube, bei Comics macht man das ja auch teilweise so und wahrscheinlich hat es da auch.
Es ist nicht bei Clerks oder bei einem der Filme aus seinem Kosmos, vielleicht ist es Chasing Amy oder so, wo die eine Figur Comiczeichner ist und die ist doch dann der Tuschezeichner. Also der eine zeichnet mit Bleistift vor und er tut halt die Bleistiftzeichnung mit Tusche nachzeichnen. Ne? Und dann kommen auch immer die Leute auf dem Convention zu sagen, ja, was, die tun doch nur Linien nachmalen.
Malen nach Zahlen.
Quasi. Ja, genau.
Genau, das waren dann immer so Gemeinschaftsprojekte. Also manchmal ist es halt mal schwer aufzuteilen, wenn einer jetzt die eine Hälfte zeichnet, jemand anderes die andere, dann sieht man das halt meistens. Mhm. Aber wenn einer die Lines macht und einer die Farben, dann...
Okay.
Dann
Und gibt es da intern, Kron, du hast es eben schon angesprochen, gibt es da intern so ein bisschen manchmal so Beef oder was? Ich bin der Coolere, weil ich die Outlines zeichne und du musst nur meine Sachen nachmalen? Oder sagen die wieder, die mit Farbe arbeiten, ihr arbeitet ja nur mit schwarzen Stiften? Also ich will das jetzt auch nicht jeden aufbeschwören, aber so ein bisschen Gossip. Wir wollen mal erfahren, gibt es da so Gossip in der Szene zwischen den Outlinern, den Hardlinern und den...
Also habe ich bis jetzt auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass es da... Meistens ist es halt so, dass es schon Leute gibt, denen die Farben besser liegen und andere Leute können vielleicht besser zeichnen. Und man bewundert dann meistens die andere Seite, aber keine Ahnung, gibt bestimmt auch mal Stress, wenn irgendwer die Lines oder die Tuschezeichnung dann auf eine Bleistiftzeichnung macht und der die Bleistiftzeichnung gemacht hat, denkt, oh mein Gott.
Aber dann klingelt eines Tages das Telefon und jemand von Eichborn, Carlsen, bei wem kam das denn raus, die Stadt der träumenden Bücher?
Genau, das war dann ja schon, sag ich mal, ein bisschen später, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es losging. Es war so, dass ich irgendwann einen überraschenden Anruf von Walter Mörs bekommen habe.
Von Walter Mörs. Kennst du Walter Mörs? Also ich meine, wie kommt Walter Mörs an deine Nummer? Da gibt es schon zahlreiche Fragen, die da noch vorwegstehen, bevor Walter Mörs bei dir anrufen kann.
Ja, genau. Es war eine Empfehlung von einem Kollegen, den wir beide kennen. Und er hat dann irgendwann bei mir angerufen, aber es war wegen was ganz anderem. Es ging auch darum, dass ich, ob ich vielleicht mal Sachen von ihm kolorieren könnte. Er macht ja auch diese sehr detaillierten Tuschezeichnungen, aber hat mit Farben meistens nicht so viel am Hut. Und das war eigentlich so der erste Grund, glaube ich, für seinen Anruf.
Ja, und für all diejenigen, die namentechnisch manchmal auch ein bisschen verwirrter sind, da reden wir jetzt von dem, der so Captain Blaubär, das kleine Arschloch und sowas, ne?
Das müssen wir das erklären.
Ich ja, würde es
einer würd der, schon noch mal der sagen, Superstars der deutschsprachigen Literaturszene, wenn man so will. Ne? Jedes seiner Bücher ist ein Mega-Bestseller. Ich bin selber mit so Sachen wie 13,5 Leben des Captain Blaubär hat bei mir auch einen riesen Stellenwert tatsächlich. Also ganz toll und viele ominöse Geschichten, ne? Weil Walter Mörs ist ja einer derer, die sich sehr rar machen. Daher, ich weiß, die Fragen willst du wahrscheinlich alle nicht, aber hast du ihn gesehen, getroffen?
Lebt er noch?
Also wir haben uns auf jeden Fall öfter gesprochen während der Arbeit dann an dem Comic und...
Du musstest aber immer eine schwarze Kapuze tragen.
Das war vor allen Dingen Kontakt über Mail und Telefon.
Du kannst die Verschwörungstheorie nicht wirklich entkräften. Ja, wir wollen sie ja auch nicht anfangen.
Wer weiß.
Natürlich existiert Walter Mörs. Kinders.
Ja.
Total spannend. Also, weil du...
Also wie hast du dich gefühlt, warte kurz, wie hast du dich gefühlt, als du diesen Anruf erhalten hast?
Ja, ich meine, das war auf jeden Fall schon ein besonderer Moment und erstmal eine schöne Überraschung. War total cool. Also ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch keine Ahnung, was dann daraus wird, aber ich dachte schon mal, cool, ein paar Sachen für Walter Mörs kolorieren, habe ich auf jeden Fall schon mal Bock drauf.
Ja, aber dann hat er irgendwann wieder angerufen und gesagt, du hast Bock, vielleicht ein bisschen mehr zu kolorieren, wie ganzes Buch.
Ja, genau. Also wir haben uns dann einfach so ein bisschen ausgetauscht und ich hatte im Studium einen Comic gezeichnet, Das war so ein Studienprojekt, wo man Märchen aus aller Welt illustrieren sollte, so ein Semesterprojekt. Und ich hatte mich da einfach so ein bisschen, habe mir einfach so ein paar Märchenbücher, wo so Kurzgeschichten drin standen, mal durchgelesen, so von allen möglichen Geschichten. Und ich habe da ein Märchen gefunden, was mir gut gefallen hat. Das war ein Märchen der Irokesen. Und es hatte einfach so ein bisschen so einen gruseligen Faktor. Es ging, ich weiß gar nicht mehr, wie die ursprüngliche Geschichte hieß. Ich glaube, im Bann der Hexer hieß das auch schon, die Geschichte sozusagen. Und daraus habe ich dann einen Comic gemacht. Ein Freund, Alexander Berger, hat mich dabei noch unterstützt, indem er die Texte geschrieben hat für das Comic. Und das ist dann auch bei EHAPA irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später oder so erschienen, das Comic.
Man kann das auch immer noch kaufen sogar, habe ich jetzt gerade festgestellt. Über deine Webseite in den Shownotes auch mal verlinkt, im Bann der Hexer. Könnte ich jetzt bei Amazon gebraucht gerade hier erwerben.
Ne? Da kann ich Lücken auf in meinem...
Und kommt sogar noch vor Weihnachten an.
Wenn mir doch bestellt. Mal eins, Alex. Wünsche ich mir zu Weihnachten.
Ja, ich kann dir auch einschicken. Ja.
Juhu! Oh, guck mal, so einfach machen wir das hier. Ja?
Da war ich bei dir, Flo, und dann hast du irgendwie...
Hast du nicht alle Geschenke gleich können, rausgepackt. Ne? Ja, man kann dir auch nicht immer gleich alles schenken, Jan. Man muss da auch immer so ein bisschen, ne, häppchenweise.
Was?
Ja. Ja gut, und quasi das hat ja auch, oder da hattest du schon sozusagen so ein bisschen den Background und die Lust und hast mit Walter Mörs darüber gesprochen, ob ihr das da umsetzen könnt.
Genau, das war auch nur ein Teil, weil ich glaube, der andere Teil, der dann das Comic-Projekt ins Laufen gebracht hat, also er wusste wegen dem Comic-Projekt, dass ich Bock auf Comics habe, und aber vom Stil ist es halt was ganz anderes. Es ist ein Schwarz-Weiß-Comic, es gibt schon ein paar fantastische Elemente, es ist jetzt nicht super realistisch, aber an sich gibt es da relativ wenig Überschneidung, würde ich sagen, mit Zamunien, der Welt von Walter Mörs Büchern. Ich habe dann aber als Abschlussprojekt Concept Art gemacht, weil das ja eigentlich mein Plan war, Concept Art zu machen für Videospiele. Und da habe ich eine fantastische Welt entworfen, also Hintergründe gezeichnet, Schauplätze, Figuren, alles Mögliche, eine Karte und so. Und da waren so ein paar Elemente, die Walter Mörs, glaube ich, an Zamonien erinnert haben. Und das hat dann, glaube ich, so die Idee irgendwie verursacht, ob man nicht vielleicht in dem Stil von meiner Abschlussarbeit einen Comic zeichnen könnte und so Zamonien ein bisschen.
Das heißt, für diejenigen, die jetzt auf deiner Webseite florianwiege.de unterwegs sind, das ist dieser Conterra-Konzeptpunkt, vermute ich dann mal, ja?
Okay. Ja.
Und woher warst du inspiriert, als du Conterra entwickelt oder gezeichnet hast? Also gab es da für dich eine Inspirationsquelle irgendwie, die du bewusst wahrnehmen kannst, oder?
Es war eigentlich so ein Best-of von allen möglichen Sachen, die ich gerne mag. Also man findet da sicherlich viele. Also es spielt ja auch zum Teil in der Wüste, Wüstenplaneten. In Verbindung mit Sci-Fi hat man ja auf jeden Fall schon mal gesehen.
Ach ja, und jetzt. Wenn wir an der Stelle gerade sind, dann können wir mal nochmal das Intermezzo zum kleinen Flo machen. Ich meine, ich bin auch, hab als Kind auch echt viele Comics gelesen. Ich hatte auch eine große Comicsammlung, größer als heute. Die Brettspiele haben das so ein bisschen den Platz geraubt. Aber wie ist es bei dir, Flo? Was hast du denn alles? Lustige Taschenbuch hast du schon aufgezählt, Asterix, aber da gibt es doch bestimmt noch ganz andere Vorbilder, oder? Die dich geprägt haben und dich zu dem gemacht haben, der du heute bist.
Also ich glaube, in meiner Jugend habe ich echt super wenig Comics gelesen. Sicherlich habe ich mal irgendwo so einen Superhelden-Comic aufgeschnappt oder, keine Ahnung, auch irgendwann schon mal einen Comic von Walter Mörs gelesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da schon super viele Comics gelesen habe. Das ist dann eigentlich erst so, als ich so am Ende der Schulzeit, als ich mich dann auch auf die FH, die Mappe für die FH gezeichnet habe und so, wo ich dann wieder angefangen habe, mich ernsthafter mit dem ganzen Kram zu beschäftigen und wo ich dann auch auf neue Comics gestoßen bin und da mehr gelesen und gesucht habe, was es da alles so gibt.
Und was hast du da, also franco-belgisches Zeug hast du gelesen, aber auch Superhelden, Mangas, alles dann, kreuz durch die Bank. querbeet, was dir dann unterkam oder was Leute empfohlen haben, oder?
Ja, genau. Also von allen eigentlich mal so ein bisschen. Ich glaube, was dann halt wirklich so, was mich eine Zeit lang sehr stark beschäftigt haben, waren die Comics von Frank Miller und auch die Comics von Mike Mignola, dem Schöpfer von Hellboy.
Also Frank Miller ist Sin City und
genau.
Immer Hellboy.
Genau. Und das war dann auf jeden Fall auch eine Inspiration für den Hexer-Irokesen-Comic, den ich gezeichnet habe, weil der halt auch schwarz-weiß ist. Also die zeichnen ja meistens wirklich in schwarz und weiß. Der Comic und
dann
ist
bei mir blutrot.
Genau, das gibt's auch. Mein Comic ist halt schon in Graustufen, also ein bisschen weniger hart. Hm. Aber die haben mich auf jeden Fall eine Zeit lang sehr, sehr inspiriert.
Ich sehe schon.
Ist eigentlich immer noch so.
Mir wird jetzt erst so langsam bewusst, wie viel wir dir abverlangt haben, ein familienfreundliches Comic zu zeichnen, wo keine Augen aus Köpfen rausgerissen werden.
Und mit viel Farbe. Aber das passiert ja auch ab und zu, ne?
Also so ja, irgendwie passiert auf eine familienfreundliche Art, hast du so ein paar Panels reingeschmuggelt. Ne?
Ja, genau. Stand so im Skript.
Also. Keiner was gesagt. Ich dachte immer, da wird dann irgendwann mal jemand was sagen. So, Panel 3 ist aber sehr blutig. Aber nö, hat keiner was gesagt, wollte ich auch nichts sagen. Da das greifen wir jetzt vorweg, über ein gemeinsames Projekt werden wir gleich noch drüber sprechen.
Ja, bevor wir genau vielleicht zu dem gemeinsamen Projekt kommen, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Hast du auf jeden Fall ja auch gesagt, unterschiedliche Sachen illustriert und auch schon das ein oder andere Brettspiel illustriert und auch mitunter als Designer tätig gewesen. Wie kam es dann dazu? Ist das auch einfach ein ominöser Anruf gewesen oder hast du da mal einen Anruf in die andere Richtung getätigt? Wie sieht da so deine Expertise aus im Bereich der Brettspiele? Illustration.
Also das war eigentlich so direkt im Anschluss an das Projekt Die Stadt der träumenden Bücher, wo ich dann ja auch mehrere Jahre dran gearbeitet habe an dem Comic. Und danach steht man halt immer so ein bisschen so, dass man erstmal denkt, okay, was mache ich jetzt eigentlich?
So ein Vakuum, ja.
Genau. Es war dann erstmal klar, dass ich nicht direkt ein neues Comic-Projekt anfange. Und ich habe, glaube ich, in der Zeit ab und zu angefangen, so wieder ein bisschen Brettspiele zu spielen. Das war was ich auch schon in der Kindheit gemacht habe, aber dann kam das so ganz langsam wieder, erstmal mit so ein paar Partyspielen oder so. Und dann war es eigentlich so, dass ich dachte, ich hätte irgendwie voll mal Bock, auch ein Brettspiel zu illustrieren. Und habe mich dann, ich weiß gar nicht mehr genau, also diese, ich habe mir dann ein Spiel, hatte ich irgendwie mal so die Idee dafür und habe das dann auch umgesetzt, einfach nur, weil ich hatte das Gefühl, es funktioniert ganz gut und ich hatte Bock, es halt zu illustrieren. Das war dann eigentlich so optimal. Also ich meine, normalerweise, wenn man ein Brettspiel illustriert, ist ja erstmal die Frage, aber man braucht ja auch Regeln und so. Und dann war es halt so, dass ich die Idee für eins hatte und genau, das hat mir super Spaß gemacht und damit habe ich mich dann beworben, glaube ich, und bin dann so bei den Verlagen.
Das heißt, da sprichst du dann von Monsterbande, was 2018 bei Die drei Hasen in der Abendsonne erschienen ist. Kinderfamilienspiel, ja, wo man so lustige Monster beschreibt, irgendwie, keine Ahnung, drei Augen, vier Zähne oben, unten, irgendwie sowas, so ein Beschreibungsstil. Und dann warst du sozusagen so ein bisschen in dieser Brettspielblase drinne, hast dir die ersten Kontakte geknüpft und dann hat sich das so ein bisschen organisch entwickelt, Fragezeichen.
Ja, genau so war das. Also ich hatte das Projekt zwei, drei Verlagen gezeigt und habe dann ja für Drei Hasen in der Abendsonne noch mehrere kleine Spiele illustriert.
Aber auch für andere Verlage, ne? Du hast einen Exit-Adventskalender illustriert, hast auch ein Exit-Spiel, eins von diesen Puzzlen mit dem Leuchtturm illustriert. Das sind die, wovon ich weiß. Hast Space Dragons bei der Edition Spielwiese illustriert. Mhm. Und, oder genau.
Was gibt's denn für dich jetzt so für Vor- und Nachteile? Du hast eben schon angesprochen, du kamst aus der Situation, dass du jahrelang quasi Comic oder an dieser Comic-Graphic-Novel-Reihe saßt und dann die Brettspieltitel. Was sind denn da so für dich die Vor- und Nachteile? Comic-Graphic-Novel illustrieren im Gegensatz zu einem Brettspielprojekt?
Ich überlege gerade, was sind eigentlich die Vorteile von einem Comic-Projekt? Nein, Spaß.
Ja, das Comic, cool. Du wolltest doch mehr Whiplash haben und jetzt beschwerst du dich, ja?
Nee, also ich meine, keine Ahnung, ich mag einfach super gerne Comics. Der Nachteil ist natürlich einfach, dass es zu lange dauert und dass es macht bei Brettspielen schon Spaß, dass man dann ein bisschen mehr Abwechslung hat und so neuen Stil, neues Thema, das ist halt einfach was, was schon dann auch schön ist. Und
da wollte ich nämlich eh eingrätschen. Du hast es gerade so lapidar einfach gesagt, ja, habe ich mehrere Jahre dann spezifiziert es mal. Du meinst es wirklich so, ne? Du hast dann an die Stadt der träumenden Bücher wirklich mehrere Jahre gezeichnet.
Ja, genau. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch andere Illustrationsaufträge bearbeitet, aber habe schon, sage ich mal, weiß nicht, 4 Jahre hauptsächlich an diesem Projekt gearbeitet.
Wow, das sind ja schon so Zahlen, ne, die man sonst aus Hollywood halt hört. Hier Herr der Ringe, Peter Jackson sich 6 Jahre mit dem Stoff beschäftigt und so. Ne, das sind ja, da kommst du ja auf solche Zahlen echt hin. Also wie ist es, sich so lange mit einem Projekt zu beschäftigen? Und also du sagst aber, da waren dann zwischendurch, ne? Das lockert man dann auf, indem man dann mal wieder hier ein Cover, Illustration macht oder ne? Das ist so ein Brettspiel-Adventskalender geht dann schneller, oder?
Ja, schneller als ein Comic auf jeden Fall.
Ja, genau. Das schon, aber auch wahrscheinlich auch mehr, als man denkt, ne? Das ist wahrscheinlich in der Branche immer so. Das stelle ich mir immer hart vor, ne? Selbst ich habe manchmal dann, wenn ich früher als Kind da Jugendlicher auf so einer Comicbörse war, wie schnell ich dann teilweise, ne, dann das Stapel Comics und dann angefangen habe, den durchzulesen, ne, brr, brr, brr. Das, glaube ich, ist manchmal schmerzhaft, oder? Wie Leute durch solche Geschichten hassten und gar nicht, ja, da habe ich doch 3 Wochen an dem Bild gezeichnet und dann gucken die das 1 Sekunde an und fuck, weiter.
Ja, das, ich merke das bei mir selber auch, dass ich dann bei Comics auf einmal denke, hey, ich habe jetzt eine Sprechblase übersprungen oder sonst was, nur um schneller vorwärts zu kommen und so, und irgendwie denke, guck dir das mal alles ein bisschen genauer an.
Aber
man
kann
es dann ja auch öfter lesen, ne?
Das ja, ja, okay. Eben. Dann schon. Aber mir ist wirklich manchmal so, das erste Mal, da rushe ich dann da durch und lese Handlungen und will Text, vor allem wenn es eine spannende Geschichte ist, dann will ich halt wissen, was da passiert. Und dann wird mir das aber auch immer im hinteren Drittel oder so klar, ja, mein Gott, ne? Hast du eigentlich nichts angeguckt und dann gleich nochmal. Und mir fällt es auch schwer, quasi überhaupt in so einer eigentlich dem Comic angemessenen Tempo zu lesen. Ich meine, es gibt ja auch radikale Unterschiede. Ne? Es gibt, was weiß ich, wenn ich da jetzt ein Peter Puck Rudi, ne, da besteht die ganze Seite nur aus Text. Da brauche ich eine halbe Stunde einfach, um den ganzen kleinen Buchstaben zu lesen. Und dann habe ich im Kontrast da irgendwie diesen einen Typen, ich weiß nicht, ob bei Carlsen erschienen sind, ne, der die Geschichte, die Entstehungsgeschichte der Welt in diesen Bildern malt, fast ohne Text, ja. Und da auch Jahre, wie du, ne, für ein Band braucht, und dann blättern die Leute das halt so durch, Blätter, 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 3 Monate, Blätter, 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 oh Gott, schon wieder 3 Monate um. Also das stelle ich mir schon krass vor, ne, das geht mir auch manchmal beim Drehbuchschreiben, so die Zeit, die da eigentlich drinsteckt in so einem Projekt, und das sieht man dann den Dingen manchmal gar nicht an. Ich glaube, Comics sind da ganz oben in der Hitliste. Ne? So gibt es ja auch unterschiedliche Zeichenstile, wenn ich das mal sagen darf. Und der von Flo ist jetzt nicht der unaufwendigste. Ne? Das sind jetzt keine Scribbles, die du da machst, sondern im Gegenteil. Das ist wirklich sehr detailverliebt und geil. Und Gemälde sind es eigentlich, die du da anfährst.
Ja, danke.
Das dauert halt.
Ja, genau, Es ist halt schon manchmal anstrengend, und aber mir macht es auch echt Spaß eigentlich. Also es ist nicht so, dass ich bei so einem Projekt dann so komplett mal die Lust verliere und das komplett irgendwann in Frage stelle. Ich weiß dann halt, dass es noch viel Arbeit ist, aber es macht mir auch echt schon Spaß, mich so lange in den Stoff reinzufuchsen. Also statt der träumenden Bücher habe ich eine Zeit lang echt sehr viel auch als Hörbuch nebenbei gehört, und weil ich dann irgendwie auch schon so den Anspruch habe, dem gerecht zu werden, gerade bei einer Adaption, wo es dann ja schon viele Leute gibt, die ein Bild dazu haben, und viele Fans, ist dann ja nochmal was anderes, wenn das quasi die Erstverwertung ist, aber bei einer Adaption gibt es dann ja einfach schon viele Fans, und die ja, also das ist dann irgendwie schon ein Anspruch.
Ja, ich weiß total, das ist natürlich ein Unterschied. Mit Erzverwertung, da sprichst du was an, ne? Weil ja, also Flo und ich zusammen mit Marc-Uwe Kling haben auch ein so ein gigantisches Projekt zusammen gestartet, wo du ja auch mehrere Jahre eingespannt warst und es immer noch bist. Der erste Teil ist jetzt dieses Jahr erschienen. Die Rede ist von Normal and the Zero Heroes, Band 1 von 2. Wie gesagt, seit diesem November erhältlich. Wir waren damit jetzt aktuell auch auf Lesetour. Das war für Flo und mich beide eine ganz neue Erfahrung, können wir auch gleich mal noch kurz drüber reden. Und der zweite Band, der erscheint nächstes Jahr und nicht irgendwie aus Gründen, dass wir die Leute auf die Folter spannen wollen oder hahaha, wie lustig, ne? Jetzt genießen wir es, dass wir ein Jahr nach dem Cliffhanger, weil so viel kann ich schon mal sagen, das Band 1 endet mit einem harten Cliffhanger, sondern der zweite Band ist einfach noch nicht fertig. Ne? Da gibt es immer noch Dinge zu zeichnen, weil das sind insgesamt auch, wir reden jetzt, wie viele Seiten hat der erste Band? 280 oder so? Kann das sein?
Ich glaube, 200 Seiten, ist ein bisschen mehr als 200 Seiten.
Ja, also über 200 Seiten. Ne? Und also das ist dann, insgesamt hast du dann quasi auch eine 400-bändige Grafiknovel illustriert. Das ist schon insane. Ja, und da kann ich auch nur sagen, also ich bin da ja auch nur, das ist eine andere Geschichte, ne? Wie bin ich da gelandet? Aber irgendwann kommt es dazu, dass Marc-Uwe Kling und ich zusammen dieses Norm, wir haben das eigentlich wie ein Drehbuch erstmal geschrieben, ne? Weil wir hatten auch keine Ahnung von der Comicbranche, wir haben sowas noch nie gemacht. Marc-Uwe Kling hat natürlich in dieser Welt der Bücher und Printmedien einfach eine viel größere Erfahrung. Das heißt, da konnte man sich dann so ein bisschen andocken. Aber wie man das Ganze jetzt textlich gestaltet, ne? Also Marc-Uwe Kling hatte einfach schon länger, ist er mit dieser Grundidee eben, ne, eine Welt, in der alle Superkräfte haben, bis auf einen, und dann mit dieser Geschichte, die sich da entsponnen ist, eine Weile hat es rumgetragen, hat so ein Buch mitgefüllt mit Ideen und Superhelden, und irgendwann eines Tages hat er mich dann gefragt, da waren wir gerade am Drehbuchschreiben von der Känguru-Verschwörung und mussten ab und zu warten, und dann haben wir angefangen mit diesem Irrsinn, ne, und haben dann wirklich ungebremst und ungefiltert diesen ganzen Superhelden-Irrsinn, der sich da angesammelt hatte, in eine Geschichte geformt. Und da hat dann auch keiner Stopp gerufen, ne? Weil das war einfach nur für uns. Also haben wir einfach aufgeschrieben und aufgeschrieben und aufgeschrieben, und es wurde ein furchtbar dickes Drehbuch und wirklich vollkommen irre und zugekleistert mit Details und verrückten Witzen und Anspielungen, ne? Und dann irgendwann mag natürlich, ja klar, das muss natürlich auch veröffentlicht werden, und hat dann angefangen, seine Kontakte da abzutelefonieren, und wir brauchen jetzt jemanden, der diesen Irrsinn hier lebendig werden kann. Und dann haben wir gleich festgestellt, das ist natürlich gar nicht so einfach. Ne? Erstmal überhaupt jemanden zu finden, der dieses Drehbuch lesen kann und dass das nicht einfach nur 180 Seiten Irrsinn ist, sondern, ne, das ist auch, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch gar nicht mehr nachvollziehen. Das war wirklich, wirklich richtig schwer zu konsumieren und zu genießen, ne? Weil all diese Details, die Flo jetzt ja so geschickt in Panels versteckt hat und hier und natürlich noch tausende neue dazu erfunden, aber wir haben quasi die Detailwitze, die wir schon wussten, auch quasi einfach mit in das Drehbuch geschrieben, ne? Und das war dann quasi, du wusstest überhaupt nicht, wo ist hier die Hauptstory, was ist hier nur Hintergrundgag, es war wirklich, wirklich kaum genießbar, ne? Also manche Menschen hat es auch ratlos zurückgelassen. Und wir waren dann heilfroh, ne, als dann tatsächlich uns du eines Tages vorgeschlagen wurdest. Und dann haben wir eben auch die ersten Werke, die ich dann quasi unter dem Bewusstsein schon angeguckt habe, waren dann auch dieses Monster.
Bande,
genau, danke. Und natürlich die Stadt der träumenden Bücher. Und in Wahrheit hatten wir uns dann, ne, das habe ich dann auch festgestellt, ja, warte mal, ich habe den Flo ja schon mal getroffen auf einer Comicmesse und habe die Stadt der träumenden Bücher gekauft und glaube ich sogar von dir signieren lassen. Das muss ich nachher mal überprüfen. Das habe ich nie geguckt, ob es wirklich stimmt. Und dann hieß es quasi, ja, der kann das. Ne? Und das, also da, mir ist bis heute nicht klar, wie du das geschafft hast, weil du hast halt wirklich geschafft, aus diesem Wulst an Papier, und es war ja kein Storyboard, es war nicht von uns Ahnungslosen, ne? Nicht irgendwie für Comiczeichner aufbereitet, sondern wirklich hast du ein unlesbares Drehbuch gekriegt, ein unverfilmbares Drehbuch, und hast dann einfach gesagt, ja cool, mache ich, ne? Und hast dann angefangen, da Storyboards anzufertigen, und jetzt kommt der krasse Punkt, ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir dann da ewig, ach guck mal hier, nee, ach Flo, das geht ganz anders, sondern wenn dann da Flo mit so einem Storyboard-Entwurf oder einem Figurenentwurf oder überhaupt wie er diese Dinge auflöst, ankam, ne? Das war einfach immer, waren dann immer, ja genau, geil, so, so ist super. Sehr gut. Also es war schon ein Genuss dann tatsächlich. Aus unserer Perspektive rede ich jetzt für Marc-Uwe Kling einfach mal mit, das dann da, diesen Irrsinn lebendig werden zu sehen über die Jahre hinweg. Ne? Das waren dann immer wieder, wir hatten ja dann regelmäßig Calls. Wahrscheinlich hatte ich zu keinem Projekt in meinem Leben mehr Calls als zu dem, aber es hat sich auch gar nicht so angefühlt, weil es gab dann halt, war dann immer mal wieder ein Häppchen zu sehen und das waren dann immer die angenehmen Calls, wo es immer was Cooles zu sehen gab. Ne? Und wo man selber ja, weil normal sagen mir ja immer die Leute dann in so Gesprächen, ja, hier, Seite 17, dann muss man mal hier und so. Und diesmal war es ja quasi andersrum. Du warst quasi schon der Regisseur, der das Werk schon verfilmt hat. Ne? Das war irgendwie war das eine geile Situation. Wie war das für dich?
Ja, genau. Du hast jetzt so ein riesiges...
einen vierstündigen Monolog gehalten. Auch 200 Seiten Monolog.
Genau. 200 Seiten
Ich muss also ein bisschen aufpassen, weil ich höre euren Podcast ja auch so ab und zu. Und dass ich es nur nicht vergesse, dass ich jetzt gerade hier in der Aufzeichnung mit dabei bin, sondern einfach denke, ich höre jetzt gerade den Podcast zu. Also es war für mich auch ziemlich verrückt am Anfang, weil ich habe dieses Drehbuch gelesen und dachte, what the fuck, da sind echt, also gerade was in Band 2 noch für Situationen sind, wo man echt so erstmal denkt, wie soll man das denn zeichnen, wie soll man das darstellen? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja jetzt, sag ich mal, noch nicht so viele Comics gezeichnet mit relativ realistischen Menschen. Also es waren jetzt keine Dinosaurier und nicht so, normalerweise habe ich schon meistens eher immer so ein bisschen gruselige, weiß ich nicht, verstörte alte Männer gerne gezeichnet.
So. Da wollen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, aber es ist vielleicht was für nachher. Ja.
Und hier ist halt so, dass man alle möglichen Menschen zeichnen muss, es gibt einfach so viele Figuren und das wusste ich ja am Anfang von dem Projekt auch einfach gar nicht, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir erstmal uns 6 Monate hingesetzt haben, alles durchgeplant haben und ich dann gesagt habe, okay, so machen wir es, sondern es dann halt so, dass man sagt, willst du das Comic-Projekt machen oder nicht? Auch wenn man halt auf ganz viele Fragen noch keine Antwort hat und auch nicht weiß, wie ist das später? Sind die Leute 3 Jahre später, ist es dann, macht das Spaß, mit denen zu telefonieren in so einem Call oder so? Das weiß man ja alles vorher nicht. Deswegen ist das auf jeden Fall dann schon, weiß ich nicht, eine komische Entscheidung, das dann einfach so zuzusagen. Aber ich habe es nicht bereut. Es hat für mich auch immer super viel Spaß gemacht, das mit euch dann im Detail alles zu entwickeln und durchzusprechen, wie dann die einzelne Szene funktioniert, das einzelne Panel funktioniert, was da wichtig ist. Und am Anfang war ich aber auch echt erstmal total erschlagen und dachte, what the fuck, vielleicht streichen wir auch hier und da noch.
Vielleicht wird es ja noch 50 Seiten und sein. In Wahrheit wird es immer länger.
Wie hast du denn für dich den Einstieg gefunden? Hast du dann erst die Hauptcharaktere mal illustriert oder wie geht man da so ran? Da sind jetzt haufenweise Worte, wie von Cohn schon beschrieben. Was entwickelt man zuerst? Die Welt, die Charaktere, einzelne Sachen? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also auf jeden Fall die Charaktere bei dem Projekt. Also bei der Stadt der träumenden Bücher zum Beispiel würde ich sagen, spielt die Welt ja einfach eine viel größere Rolle als bei Normal und die Zero Heroes dastehen. Ich meine, bei Stadt der träumenden Bücher gibt es halt vor allen Dingen eine Figur und die ist in fast jeder Szene oder ist in jeder Szene so ungefähr und hier ist es halt wirklich viel mehr Figuren und viel mehr Figuren, die halt auch irgendwie schwerer zu entwickeln sind. Aber dafür ist die Welt halt, sag ich mal, relativ normal. Ne? Also es gibt da ja viel nähere Vorbilder in der Realität. Und deswegen stand hier auf jeden Fall die Figuren im Vordergrund. Und dann macht man halt einfach am Anfang jede Menge Scribbles und macht sich erstmal eine Liste, welche Figuren brauche ich eigentlich alle, welche Schurken gibt es, welcher davon könnte wie aussehen. Das soll dann ja auch am Ende, also man muss dann ja auch überlegen, wer ist der Größte, wer ist der Kleinste, wer ist der Breiteste. Wenn es dann einfach 5 muskulöse Schurken gibt, dann muss man ja überlegen, okay, aber die müssen ja auch trotzdem alle anders aussehen.
Also es sind wahnsinnig viele Figuren einfach, ne? Jeder Filmproduzent hätte dir ein Buch um die Ohren geschlagen und gesagt, Junge.
Habt ihr eine Zahl, wie viele Figuren, oder Florian, kannst du das benennen, wie viele Charaktere in der gesamten Welt, die jetzt so ein bisschen ausdetailliert sind?
Es müssten eigentlich... Also nur, wenn man nur von den Namen ist, dann ist es sicherlich schon über 100. Ne? Also Figuren, die Namen haben, sind sicherlich schon über 100. Also weil wir haben, weiß nicht, ob ich das verraten kann, aber wir haben letztens an einem Kartenspiel uns versucht zu Normal und die Zero Heroes. Ja. Und da habe ich dann halt schon mal 50 Charaktere auf Karten kopiert, also die Illustration aus dem Comic.
Stimmt, ja.
Und das war schon das kein war auf jeden Problem. Fall kein Problem, ja, das zu finden. Ne? Also es waren längst nicht alle. Ich habe dann sozusagen nur die 50 wichtigsten Charaktere.
Da hat man auch Leute vermisst, ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und alle so, hey, wo ist der und der und der?
Also ein krasses Figurenarsenal. Und stimmt, ja, ich hatte das völlig vergessen. Jetzt, wo du das ansprichst, erinnere ich mich, dass du ganz am Anfang diese Bedenken, ja, so viele Menschen, ja, ich mal lieber Monster und Dino und Ratten und so. Und deswegen haben wir dann auch noch ein paar erfunden, das Redpack. Wenn er gerne Ratten malt, ja gut, dann gibt es halt ein paar Ratten.
Aber eigentlich wollte er nicht noch mehr zum Zeichnen haben, aber ihr habt ihn dann nochmal ein Redpack malen lassen.
Ja, das ist die
Dankbarkeit, ja.
Es ist natürlich auch ein dankbares Universum, um dann irgendwelche Leute nochmal einmal durchs Bild laufen zu lassen. Ne? Manche Helden sind nicht mehr als ein Gag für einen Moment. Und ja. Aber wir haben tatsächlich, manche Sachen haben wir auch wieder gekürzt. Ne? Wir haben andere Dinge verlängert. Aber wir haben tatsächlich auch manchmal was gekürzt. Ich glaube, wir haben irgendeine Figur und so. Ein bisschen was. Also es gab noch mehr Ideen. Ne? Der Wehrhund zum Beispiel. Und so. Also manche Sachen haben quasi ihren Weg. Dann aus Gründen. Ne? Oder es gab da so eine ganze Plant-Man-Sequenz. Also, egal.
Oh, die Cutscenes würden wir vielleicht dann auch nochmal gerne sehen. Jetzt ist ja da schon so viel los und so viel geschriebenes Wort als Vorlage gewesen, aber gab es denn doch auch noch ein paar Stellen, wo du vielleicht irgendwie noch ein, zwei Charaktere reingesqueezed hast oder irgendwie vielleicht auch noch eine Idee geäußert hast, die du dann auch umsetzen konntest von den Bildern? Gibt's da irgendwie eine Szene, ein Panel, wo du sagen kannst, ah ja, hier so ungefähr auf der Seite oder die Figur, die stand eigentlich nicht drin, aber da hatte ich Bock drauf und wollte das oder hattest du da auch gar nicht den Raum, weil so viel vor sich ging mit Kron und Markus, die da schon alles wollten?
Also ich denke mal, neue Ideen war immer auf jeden Fall kein Problem. Das ist dann ja auch oft, dass man sich noch Hintergrundcharaktere ausdenken muss oder so. Und die entwickeln dann ja auch irgendwann so ein bisschen Eigenleben. Ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, wir haben einen Kollege von Normal, der ist sehr alt. Ich habe dann einfach nur verschiedene Hintergrundcharaktere gezeichnet und irgendwann dachte ich, ja, vielleicht ist das Gary Oldman, ne? Ich glaube, das war wirklich ein Hintergrundcharakter, der dann irgendwann einen Namen bekommen hat.
Das war länger, Gary Oldman.
Sehr gut. Ja, aber wir haben auch noch lange über das Skript gesprochen, wenn ich mich da richtig erinnere und ich meine, ihr seid dann ja auch nicht gekommen und habt gesagt, hier, das ist sozusagen das finale Skript, das muss genauso umgesetzt werden, sondern man muss dann ja auch ein bisschen gucken, was, also ihr habt es als Drehbuch geschrieben, aber bei manchen Sachen hat man dann vielleicht so eine filmische Sequenz im Kopf und muss überlegen, wie funktioniert das eigentlich jetzt in Panels im Comic, weil manche Sachen funktionieren dann ja einfach ein bisschen anders. Also
wir haben sehr lange noch am Buch weitergeschrieben, eigentlich so lange, wie wir durften. Ne? Irgendwann hat Flo halt auch, also irgendwann war quasi die Grenze erreicht. Ne? Dann waren halt Dinge einfach, also da haben wir immer bis zuletzt. So, wie man es mit Drehbüchern macht, ne? Am Brett noch schnell den Dialog ändern. Ja. Das ist ja das Schöne, ne? Die Sprechblasen, da kann man ja. Die Sprechblasen kann man ja munter noch ändern, nur das Bild muss halt stehen.
Ja.
Also mir hat es ist ja auch, also ja, es gab dieses Storyboard-Comic zur Känguru-Verschwörung, aber das für mich war das die erste richtige Comic-Erfahrung auch. Also es war total geil, ne? Weil irgendwie als Kind. Ich bin wirklich ganz großer Lucky Luke und Asterix und Isnogut und weiß der Geier was. Ich habe das alles verschlungen, ne? Und dass ich dann später mal dank Flo und Marco Wickling in meine Vita irgendwie Comic-Autor schreiben darf, das war schon einfach fantastisch, ne? Also ich möchte gar nichts an dieser Erfahrung missen. Von mir aus könnten wir auch noch ein paar weitere Normalbände so, bis der wirklich Gary Oldman ist, da sitzen und zeichnen. Aber wenn jetzt, nehmen wir mal an, ne, jetzt hier Normal and the Serials, es geht einfach ab, alle flippen aus und jetzt ruft Hollywood an oder Australien, wer auch immer, es ruft an, wer immer du willst und bietet dir jetzt an, hey, Mr. Beagle, you wanna draw an und dann kommt einfach, ne, was immer du willst. Was sind denn so die Projekte, ne? Du darfst jetzt wirklich mal wünschen und träumen, wo das Telefon klingelt und dann rennst du schreiend durch dein Haus und bist nicht mehr einzuziehen.
Ja. Also was ich eigentlich mal gerne zeichnen würde, ist ein Turtles-Comic.
Natürlich.
Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ja, da hast du auch schon so ein paar Scribbles, also mehr als Scribbles, schon ein paar Sachen. Splinter, der irgendwie Nintendo spielt und so.
Genau, ich habe schon ab und zu mal
ein bisschen mal in Vorbereitung, ein paar Fingerübungen für den Call.
Heimliche Bewerbung, falls zufällig.
Genau. Es gibt schon viele, viele Alien-Comics, glaube ich, aber das ist auf jeden Fall auch sowas, was ich gerne nochmal machen will. Aber es muss auch nicht unbedingt genau dann ein Alien, ein offizielles Alien-Comic sein. Aber so in die Richtung wäre, glaube ich, was ich gerne nochmal machen würde. Also ein bisschen was. Turtles
vs. Alien.
Ja. Gibt's das wohl schon? Ich gibt's weiß gar nicht genau. Wobei, jetzt, wir sind ja hier im Geek-Podcast. Es gibt bei den Turtles das Pizza-Monster.
Das stimmt.
Und das Pizza-Monster sieht ziemlich genauso aus wie ein gelbes Alien von den Alien-Filmen.
Echt?
Ja. Mhm.
Okay. Und ich glaube, im Spielzeugsektor gibt es auch gerade total viel Mashups mit Turtles, Turtle-He-Man-Sachen und Zeugs, also ja. Alle möglichen Sachen. Aber ja, wie, also, okay, jetzt gibt es aber leider doch nicht diesen ominösen Anruf und du würdest jetzt, also,
wenn
jetzt,
gar nicht.
Okay, aber jetzt nur mal jetzt für jetzt gedanklich, jetzt ruft gerade keiner an. Hast du schon mal versucht, mit zum Beispiel mit Marvel oder mit DC in Kontakt zu treten, wenn wir jetzt mit großen amerikanischen, hast du das mal versucht? Wenn ja, wie bist du da vorgegangen? Gibt es da info@marvel.com oder auch wenn man auf einer Comic-Messe ist, redet man mal mit Leuten, die da sind, die da schon zeichnen? Oder gab's, ja, wie sieht das aus?
Nee, also eigentlich habe ich das ja gar nicht so aktiv verfolgt mit meiner Karriere als Comiczeichner. Das ist, ich weiß auch nicht genau, wie ich da so reingeraten bin. Ne?
Okay.
Also es war ja auch eigentlich nie geplant, dass ich einen Superhelden-Comic zeichne. Und ich denke, im ersten Moment war das vielleicht auch ein bisschen so, dass ich dachte, oh Gott, Superhelden, ist das das Richtige für mich?
Scheiße, schon wieder.
Gibt es das nicht schon?
Warum aber, keine Turtles?
Ja. also, dann, ich meine, es war dann für mich einfach trotzdem klar, dass ich da Bock drauf habe, mit Marc-Uwe und Jan daran zu arbeiten und mich da reinzufuchsen, weil das macht dann ja auch ein bisschen Spaß. Also manchmal ist es ja auch gut, irgendein Thema vorgesetzt zu kriegen, wo man jetzt so nicht sich hundertprozentig auskennt, sondern erstmal gucken kann, was gibt es alles noch so für Superhelden-Comics. Einige kannte ich natürlich schon, aber ich habe dann auch noch ein paar gelesen und noch ein paar Serien mehr geguckt und so weiter, als ich es vielleicht sonst gemacht hätte.
Ein bisschen Inspiration geholt. Das heißt also auch für diejenigen ganz kurz, die Normal und die Zero Heroes gelesen haben, der Pizzabote, der im Turtle-Outfit ist, der hatte vermutlich vorher kein beschriebenes Turtle-Outfit an, ja, sondern da konntest du dich doch ein bisschen ausleben.
Genau, aber das war sowieso bei den meisten Figuren so, ne? Also da gab es echt super viele super wenig Vorgaben. Also
der Name
ist ja auch im Drehbuch nicht üblich, ne, dass da eine halbe Seite das Kostüm beschrieben wird.
Ihr Mama Pizza Boy. Ne? Und dann, das ist ja das Geile, das meine ich ja. Also wenn dann Entwürfe kamen, ne, das hat man immer gemerkt, ne? Flo, Pizza Boy. Ne? Ich, in Band 2, ich will aber auch keine Spoiler machen, haben wir heute wieder Figuren besprochen. Ne? Und das ist ja einfach auch, manche Details, die sieht man dann gar nicht. Dann kriegt man die noch gesagt, ja, guck mal, die hat hier das Accessoire, weil, und dann so, ach so, ja klar. Scheiße.
Ja.
Natürlich, es lag auf der Hand und trotzdem wäre ich nicht drauf gekommen. Aber das war das Geile, ne? Pizza Boy, klar. Pizza Boy ist sie dann natürlich ein bisschen in so eine Turtles-Richtung auch. Das ist einfach nur konsequent. Und deswegen war er der richtige Mann für den Job.
Ja.
Und die Tour, wie war für dich? Bist du genauso aufgeregt wie ich, dass du jetzt endlich sagen kannst, Mama, ich bin Rockstar und wir waren so richtig in Hotels und Backstage.
Und hab alles verwüstet, geil, ne?
Tourbus. Nee, wir waren voll brav. Voll
kotzen brav im Band. Gang.
Gar nicht. Ganz brav.
Nackt über den Flur gerannt.
Den nüchtern Auftritt und so. Krass.
Also es war einfach eine mega krasse Erfahrung. Vor allen Dingen, also ich bin ja, ist ja echt gewohnt, hier einfach monatelang allein in meinem Arbeitszimmer zu sitzen und rumzuzeichnen und bis auf die gelegentlichen Calls mit Marc und Jan, wenn ich dann irgendwie mal wieder 30 Seiten fertig habe oder so, habe ich ja echt super wenig dann beruflich Kontakt mit anderen Menschen. Ne? Also ich, das ist dann schon irgendwie eine krasse Erfahrung, auf einmal vor 1000 sonst was Leuten zu zeichnen.
Genau, weil wer sich fragt, was wir da gemacht haben, ne? Es gab eine Live-Comic-Lesung sozusagen, wo man Marc Uwe Kling liest, das Comic vor. Dazu sieht man auf der Leinwand natürlich die tollen Panels, also die Illustrationen von Florian Biege. Ich habe noch so ein bisschen Sounds gemacht und auch eine Nebenrolle gelesen, also Live-Geräusche. Und dann, das war quasi das Besondere, wurde dann auch live ein Cover gezeichnet. Also ein Superheld erfunden, eine Superheldin erfunden und die hat dann direkt ihr Comic-Cover live während dieser Lesung bekommen. Also auf Zuruf, auf Zurufe, Ideen aus dem Publikum hat dann Florian aufgegriffen und daraus mal ein Cover live erstellt. Die könnt ihr bestimmt auch alle noch angucken. Die Lesetour geht ja sogar nächstes Jahr noch weiter. Jetzt, wenn ihr die Folge hört, ist es gar nicht mehr lang hin. Anfang Januar sind wir nochmal und dann gibt's nochmal eine Woche. Aber ich sollte das hier gar nicht sagen, weil es ist sehr schwierig, an Karten zu kommen. Deswegen gibt's ja, also sollte kein Werbeaufruf sein, nur der Vollständigkeit halber. Die Tour wird
noch verkaufen.
Da sind wir quasi nochmal 2 Wochen unterwegs. Mit dem ersten Band, wie gesagt. Es wird ja dann einen zweiten Band geben und keine Ahnung, vielleicht machen wir das. An mir liegt es nicht. Wir können dann gerne nochmal eine Runde machen und dann wisst ihr jetzt schon, dass ihr dann ganz schnell sein müsst, alle hier, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen dann vielleicht hoffentlich rechtzeitig einen Hinweis, wann man zur zweiten Tour Karten kaufen kann.
Hast du dich vorbereitet ein bisschen auf die Tour, Florian? Aber ich meine, du hast wahrscheinlich ja noch nie live vor Publikum gezeichnet und ein bestimmter Zeitframe, ich weiß nicht, knapp 2 Stunden oder was die Show ist. Wie war das für dich?
Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Also ich musste natürlich erstmal überlegen, weil ich hier halt gewohnt bin, mit 2 Monitoren mit einem Desktop-PC zu zeichnen. Und erstmal brauchte ich halt irgendwie ein reisetaugliches Setup und musste mich da ein bisschen warm zeichnen. Und dann habe ich halt versucht, mal diese Situation zu simulieren und habe Leute gefragt, ob sie mir einen Superhelden vorgeben können, also eine Fähigkeit oder irgendwas, eine Beschreibung, einen Namen. Und ich zeichne den dann mal innerhalb von 1 Stunde. Also ich habe bei der Tour so die Tour, also die Lesung geht insgesamt so 2 Stunden inklusive Pause. Und am Anfang ist aber Marc ein bisschen alleine auf der Bühne. Und das heißt, insgesamt habe ich wahrschelich so 90 Minuten dann, um das Cover zu zeichnen, was natürlich nicht viel Zeit ist. Und ich habe das dann halt mal so ein bisschen geübt und dachte, okay, in 60, 70 Minuten kriege ich schon so zur Not irgendwas hin.
Und ja, man braucht ja auch Kreativität. Dann neben dem Zeichenskill muss man ja dann auch irgendwie die witzige Idee dann auch noch irgendwie so ein bisschen haben, ne?
Ja, genau. Also ich meine, die Ideen kommen dann ja teilweise vom Publikum und wie man dann aus einem Staubsauger einen Superhelden macht.
Also es hat hervorragend geklappt, ne? Also eine Heldin, die du da erfunden hast, Eileen, so ein kleines Küken mit Eierschale auf dem Kopf, ich glaub, die läuft noch unseren Hauptfiguren in Sachen Sympathiewerte den Rang ab. Also das war schon super lustig. Es hat, und vor allem auch, wie unterschiedlich, ne? Also das war das Coole, dass das wirklich jetzt in diesen ersten 2 Wochen wirklich komplett unterschiedliche Cover rausgekommen sind. Wir reden ja über Cover, die ihr nicht angucken könnt, das ist natürlich blöd. Wir werden, wir haben die natürlich alle archiviert und früher oder später kommen die dann entweder auf Flo's Instagram, Florian Biege, ist da ein Instagram Florian Biege und er hat eine Website, Florian Biege, genau. Also irgendwo kriegt ihr da bestimmt Sachen zu Gesicht, ne? Und ja, ich weiß nicht wann und wie. Aber es kommt. Die Covers sind nicht weggeworfen. Das heißt, auch wenn ihr nicht den Luxus habt, da einen Platz an der Tour zu kriegen, wir gucken, dass wenigstens ein paar Gags der Tour wir dann auch danach noch präsentieren können. Ja.
Ich würde jetzt nochmal einen kurzen Schwenk zu einem vielleicht etwas anspruchsvolleren Thema wagen. Da wären die Augen groß. Nein. Wir haben in unserer letzten Folge, ein Geek kommt selten allein, ist auch das Thema künstliche Intelligenz aufgeploppt. Wie gehst du denn sozusagen gerade damit um, gerade als Illustrator, viele Bildbearbeitungsprogramme haben AI-Funktionen und. Nutzt du die aktiv? Fühlst du dich damit wohl, unwohl, ohne da jetzt irgendwie zu viel Drama zu machen? Aber wie sieht es da gerade so aus in deinem alltäglichen Prozess? Spielt es eine Rolle? Ja, nein, vielleicht?
Also ich nutze das aktiv gar nicht. Also ich meine, klar habe ich mal irgendwas ausprobiert, aber es ist für mich kein Teil von meinem normalen Workflow. Ich meine, gerade bin ich natürlich auch bei einem Projekt, das schon länger läuft, als es so diese künstliche Intelligenz Bildgeneratoren gibt, die es jetzt gerade gibt. Ich sehe es eigentlich sehr, sehr kritisch, würde ich sagen, weil halt viele Sachen da verwertet werden, wo die Illustratoren und so weiter keine Zustimmung gegeben haben. Und keine Ahnung, wenn man mal bei Amazon guckt, dann sieht man halt echt in den Top 100 Bücher schon KI-illustrierte und wahrscheinlich auch KI-geschriebene und wahrscheinlich auch KI-rezensierte Kinderbücher und die sich anscheinend sehr gut verkaufen und ja, das ist auf jeden Fall was mich eher belastet.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also in der Brettspielbranche ist ja nicht anders, ne? Auch da bekommt man immer mehr mit KI-generierten Covern und Inhalten und Grafiken. Und wenn, dann sind es mindestens die Symboliken und die Ikonografie und irgendwas und so. Und es ist schon, ne, auch um, oder auch in der Drehbuchbranche, Produzenten, die da irgendwie kurz mal einen Pitch mit einer KI zusammenklopfen und dir den dann zuschicken, ne? Willst du nicht? Also ich, ja, das finde ich gut. Es wird, ich glaube auch, also es wird irgendwann diesen, ich habe das ja in einem anderen Podcast schon mal gesagt, so ein Human-Made-Stempel geben. Ne? Da gehst du dann in einen Film oder auch Musik, ne? Also wenn ich mir den Hip-Hop der letzten Zeit anhöre, dann denke ich auch, und mal mit dieser
schon wieder ein neues Ding Album von Tupac,
Sonora oder wie es heißt, da bin ich jetzt auch zu der Verschwörungstheorie gekommen, dass eigentlich sämtliche Apache 207 Songs von KI geschrieben wurden. Und der hat einfach nur so Up-Rap. Ne? Das erklärt wirklich alles. Das erklärt den Zustand des deutschen Raps komplett. Danke Nina Chuba, dass wenigstens du echte Musik machst. Nee, aber jetzt rutschen wir ab. Ich bin auch KI-Kritiker, wollte ich damit eigentlich nur zu verstehen geben. Und ich glaube, da werden wir uns noch hart umgucken. Und so ein paar Berufsfeldern würde man heute nach dem Nachwuchs nicht mehr raten. Wie ist es bei dir, KI? Da kommt jetzt der 6-jährige Junge, kommt oder zu dir, zupft an deiner Hose und möchte Tipps zum Comiczeichner haben, sagst du ihm dann, vergiss es, in 30 Jahren wird es keine menschlichen Comiczeichner mehr geben? Oder sagst du dann, ja klar, das wird alles super, die KI geht wieder weg.
Ich glaube, Comiczeichner war noch nie so der Beruf, dem ich jemandem geraten hätte, der davon sicheres Geld verdienen will.
Ich habe neulich so eine Mail gekriegt halt von der Mutter, ne? Mein Sohn möchte Drehbuchautor werden, willst du nicht mehr mit dem reden? Und ich wusste echt nicht, ich denke so, weiß nicht.
Wollte die Mutter schon, dass du ihm sagst, es ist keine gute Idee, oder war das noch offen, die Aussage?
Ich sollte eher der ermutigende Part sein. Okay. Oder will ich auch sagen, ja, weiß nicht, Junge, lern lieber was richtig. Ja.
Ich bin gespannt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich denke, als Kind oder als Jugendlicher oder auch später noch, man zeichnet oft schon Sachen, weil man sich irgendwie gerne sehen will, dass man halt überlegt, ich habe jetzt irgendwie eine Idee für ein Monster, das so und so aussieht, und man will dann einfach das visualisieren, diese Idee, und hat so den Wunsch, dieses Bild in der Welt zu haben. Und wenn man halt das nur noch einen Satz irgendwo eingeben muss, und dann kriegt man schon irgendwie ein Bild, was in die Richtung geht. Das ist ja eigentlich so, dass es dann erstmal einen entmutigt, sich noch ein paar Stunden hinzusetzen und das Bild vielleicht mal an einem Tag oder in der Nacht oder so zu malen. Und
ja, klar.
Ich bin gespannt, wie das sich so darauf auswirkt, weil das ist ja eigentlich das, was man braucht, um irgendwann Illustrator oder Comiczeichner zu werden, dass man halt immer wieder den Bock darauf hat, sich hinzusetzen und irgendeine Idee zu visualisieren und dafür
Inhalte
dann auch
zu generieren, mit denen die KIs letztlich auch gefüttert werden, ne? Weil bisher, das ist die Frage, ob sich das verändern wird, aber bislang kopieren die halt und erschaffen nicht. Und das ist natürlich, das ist das Problem, was du ja auch schon angesprochen hast, ne? Da werden quasi mit jeder KI-generierten Comic-Bild oder Illustration werden irgendwelche Urheberrechte verletzt, man weiß halt nur nicht welche. Weil das die KI einem halt nicht sagt, ne? Was da jetzt ihre Inspiration war. Also wenn wir die KI hier einladen würden, dann würde die ja, dann wüsste die das selber nicht. Ne? Also wahrscheinlich, warum sie das so gemacht hat. Da gibt es ja auch Beispiele, ne, wo man dann irgendwie, das wissen dann nicht mal die Leute, die die KI programmiert haben, warum das jetzt so ist. Ja, ich bin da auch gespannt. Da wird es einige Herausforderungen geben, glaube ich. Und eben, es wird auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass Human-Made Art, also auch nicht im Illustrationsbereich, aussterben wird, auf gar keinen Fall. So pessimistisch bin ich nicht. Aber dass sich das Schaffensfeld dadurch verkleinert und es viele Dinge gibt, die man zuvor eben noch mit menschlichen Artists machen musste und die man jetzt, Beispiel Ikonografie in Brettspielen, ne? Why? Why should I? Es ist einfach ebenbürtig, ne? Bei bestimmten Aspekten. Und da habe ich Zweifel, ne? Dass man dann halt irgendwie denkt, ja Gott, der Einfachkeit halber, bevor ich jetzt da der zum dritten Mal die eigene Hand ändert, mache ich es halt hier, klick, klick. Und schon ist es passiert. Und das, ja, da weiß ich halt nicht, wie weit wird sich das auswirken? Wird es transparent genug sein? Das ist nämlich jetzt zum Beispiel, finde ich, nicht. Ne? Wir kriegen quasi, die Industrie testet eher immer mal wieder aus, finde ich, gefühlt. Wenn man dann was mitkriegt, dann ist man ganz überrascht. Ach krass, okay. Also ich habe eher die Sorge, dass da eben genau so jetzt ausprobiert wird. Ne? Wann fällt es denn auf? Und ne, dann gibt es mal hier ein KI-generiertes Marvel-Intro. Dann gibt es mal hier KI-generierte Brettspielcover und keiner merkt's. Ja. Ja. Das wird auf jeden Fall noch, genau. Dafür werden wir nochmal eine eigene Folge machen.
Ja. Ja. Ich meine, es ist ja auch dann, also gerade diese KI-generierten Kinderbücher bei Amazon, die schon ziemlich erfolgreich sind, das ist auch irgendwie echt einfach, finde ich, traurig zu sehen. Also, weil da steckt auf jeden Fall nicht viel hinter, da steckt nicht viel Liebe drin oder so und trotzdem sind die Sachen sehr erfolgreich und dann ist es natürlich auch ein bisschen schade zu sehen, dass es zum Beispiel bei Kinderbüchern, aber bei Brettspielen auch, dann wahrscheinlich schon Leute gibt, die es einfach nicht so wirklich interessiert, wie viel oder ob die Illustrationen dann liebevoll gemacht sind oder nicht. Bei Kinderbüchern ist es noch ein bisschen trauriger als bei allen anderen Sachen, würde ich sagen.
Ja, aber auch da, mein Gott, ne? Also ich versuche das irgendwie positiv die Kurve zu kriegen. Ich hoffe, die KI wird mir irgendwann alle meine Brettspielanleitungen erklären. Und dann fange ich, ja, okay.
Cool. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass man vielleicht auch bei sich immer mal guckt, bewusst vielleicht auch zu konsumieren. Nicht nur die Quantität, sondern auch dann zu gucken, wenn man was konsumiert, dann vielleicht, wir haben es ja auch schon vorhin gesagt, na, nicht über die Seiten nur fliegen, jede dritte Textzeile, Sprechblase auslassen, sondern doch sich auch nochmal ein bisschen die Zeit nehmen und gucken. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, ne? Irgendwie viele Dinge, die da KI generiert werden, da auch generiert werden, weil die irgendwie nur 2 Millisekunden angeguckt werden, irgendein komischer Werbepost und. Aber
wenn wir natürlich kann man auch da das 6 Finger sehen oder so. Ja. Entschuldigung, wie ist dieses Bild human-made? Das wird die Frage der Zukunft. Ne? Da stehst du da mit deinem Stand, verkaufst deine Porträts, dann kommen sie. Entschuldigen Sie?
Ja, aber es ist ja jetzt schon auch so, dass die Verlage quasi gefragt werden, ist das KI? Und der Verlag sagt dann eventuell auch, also uns wurde gesagt, das ist alles gezeichnet.
Ja, genau. Ja, also gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall, geht das da voran, Jahr für Jahr. Wir schauen mal, wo wir da alle enden werden. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine spannende Sache und auch natürlich in unterschiedlichen Bereichen immer mal mehr oder weniger spannend. Und klar.
Oh, ihr wartet, klingelt Flo's Telefon doch noch einmal, höre ich gerade.
Ja, auf jeden Fall.
Da ruft schon wieder jemand an. Ne? Und jetzt wechseln Sie die Branche, Flo. Wir haben mitgekriegt, Sie wollten als Kind doch immer Computerspiel-Typ, Designer, Artist werden. Jetzt können Sie sich aussuchen. Ne? Welche Computerspielreihe wollen Sie denn illustrieren in Zukunft? Sind wir da auch wieder bei Aliens und Turtle oder kriege ich da jetzt noch, kommt da noch was anderes? Kommt da irgend so ein, keine Ahnung, Call of Duty Geheimnis oder was hast du denn in dir so? Was würdest du da nehmen?
Also ist auf jeden Fall immer noch ein Thema, was ich irgendwo im Hinterkopf habe und ich glaube, am meisten hätte ich Bock auf einfach so ein extrem kleines, komisches Indie-Spiel, weil das ist das, was ich zurzeit am meisten spiele.
Ich habe Bellatro illustriert. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, nee, hätte ich Bock drauf. Also das ist natürlich jetzt nicht so viel Illustrationsarbeit, aber
Illustrier doch mal Bellatro.
Damit dieses großartige Spiel besser aussieht. Aber vielleicht können wir ja da nochmal das ein bisschen abstrahieren. Was für ein Stil wäre es dann? Also gerade, also das ist ja eher so 16-Bit oder noch weniger, wenn wir bei Bellatro da irgendwie jetzt gerade so sind. Aber hast du da irgendwie so einen Wunschstil generell irgendwie? Ja.
Also ich bin da ja eigentlich ziemlich offen, ne? Und habe da schon auch viele Sachen ausprobiert, ne? Also die Spiele zum Beispiel sind ja dann einfach sehr bunt und ein bisschen vereinfacht und ich mag auch komplexe Fantasy-Illustrationen, die ein bisschen realistischer aussehen. Und also ich bin da stilmäßig eigentlich echt offen. Ich mag da eigentlich ganz gerne Abwechslung, aber und keine Ahnung, dann würde ich halt, es ist genauso wie bei Normal und die Zero Heroes, da ist dann ja auch so, dass ich am Anfang überlege, welcher Stil macht jetzt hier Sinn von der Zeit, von der Menge der Seiten, die man zeichnen muss und was passt sozusagen am besten zum Thema. Also ich mag ja eigentlich ganz gerne auch düstere Sachen. Das heißt, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es wahrscheinlich immer düsterer, aber das passt ja jetzt halt bei Normality Zero Heroes nicht rein. Und dann macht es mir irgendwann auch Spaß, einfach die Farben voll auszuschöpfen und zu sagen, die Kostüme sind halt bunt und das Licht ist auch noch pink und so weiter und dann wird es halt manchmal.
Das finde ich eigentlich das Erstaunlichste so als Konsument, ne, dass das so wandelbar ist. Also es gilt ja nicht für alle Artists, aber bei dir wirklich, ne, von so düsterem Schwarz-Weiß-Horror bis hin zum farbenfrohen, fröhlichen Kinderspielmonster. Da ist einfach eine echt krass breite Palette, ne? Bei anderen, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch immer nur die Sachen, die man dann, ne, die dann das Licht der Welt erblicken, aber bei bei den wenigen Illustratoren, die ich kenne, verbinde ich die immer eins zu eins mit so einem Stil, ne? Also wo man dann halt, oder weil man die wahrscheinlich über dieses Werk kennengelernt hat, so wie es dir jetzt wahrscheinlich auch gehen wird, ne? Die Leute, die halt dich über Normal oder die Stadt der träumenden Bücher kennenlernen, haben wahrscheinlich auch eine bestimmte Erwartung und denken dann, oh krass, guck mal hier, schwarz-weiß und da, ah, hier, ganz anders. Aber das finde ich schon erstaunlich, diese Vielseitigkeit da zu behalten und da nicht so festgefahren zu werden, sagen wir.
Bei mir ja, ist ich meine, ich mag halt auch viele verschiedene Sachen. Also ich kann mir gut einen Zeichentrickfilm, Animationsfilm angucken, aber ich mag auch gerne irgendeinen super düsteren Horrorfilm. Und das ist dann auch immer so, dass ich auch denke, ich hätte auch Bock, sowas zu zeichnen. Also
ja. Gibt es da auch was, wo du quasi, wenn du jetzt gerade bei Animationsfilmen bist, wo du dann vor dem Fernseher kniest und sagst, oh mein Gott, das ist, wie können die so krass zeichnen?
Ich überlege gerade, ich meine, keine Ahnung, vor allen Dingen halt so, denke ich, die bekannten Klassiker, keine Ahnung, von Ghibli oder ja, sowas wie Ghost in the Shell zum Beispiel, kann ich mir immer wieder mit viel Genuss angucken. Vielleicht was Unbekannteres, was ich letztens geguckt habe, über Mars Express. Sehr coole Animationsfilm. Oh, ich habe
eine Watchlist.
Aus Frankreich, glaube ich. Geht so ein bisschen Richtung Blade Runner. Mhm. Fand ich auch sehr geil. Mal wieder so ein bisschen was Neues.
Ja, cool.
Ja, das klingt ja fast schon, als wenn wir so ein bisschen auch dem Ende entgegengleiten. Da haben wir ja auf jeden Fall auch noch so ein, zwei Bullet Points für euch vielleicht auch da draußen, um noch ein bisschen Inspiration zu finden, vielleicht ja sogar ein Vorweihnachtsgeschenk, weil wir wollen ja auch immer unsere Geeks, die wir hier einladen, noch ein bisschen fragen, was sind denn ihre Lieblings- oder Dinge, die sie super toll gerne oder gerade einfach toll finden in unterschiedlichen Kategorien. Fühlen wir uns da schon bereit? Kron, hast du, brennt dir sonst noch was in der Lunge? Flo, willst du noch was vom Besten geben? Wie sieht's da aus bei euch?
Also, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, mit euch zu reden. Und
müssen wir irgendwas löschen? Hast du irgendwas, wo du jetzt schon Bauchschmerzen hast? Dann lässt du uns das einfach wissen. Mir hat es ja riesengroßen Spaß gemacht. Das können wir noch stundenlang weiterreden. Wir müssen auch irgendwann unbedingt deine Lebensgefährtin, die muss auch mal kommen in so eine Die kommt selten allein Folge. Alex, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber die ist die weltweit führende Pop-Art.
Pop-Up.
Pop-Up. Nicht Pop-Art, Pop-Up-Book-Künstlerin. Okay. Das ist wirklich.
Da habe ich in meiner früheren Vergangenheit auch mal mit jemandem zusammengearbeitet, da haben wir auch mal ein, zwei Pop-Art-Bücher und Sachen und so mit umgesetzt. Das ist auf jeden Fall, macht Spaß. Ja.
Finde ich super cool. Und also wenn da hier, da ist ja auch hinter den Kulissen ein Projekt in Arbeit, ne? Also sagt Tina Bescheid. Eines Tages wollen wir sie als Geek hier haben und dann muss ich uns
also hört sich bestimmt den Podcast an. Das heißt, Tina, du bist auch eingeladen. Ja.
Sehr gut. Ja, da freue ich mich schon, auf jeden Fall.
Sorry.
Kein Problem.
Also seid da mal gespannt oder habt da mal eure Lauscher und eure Augen offen auf Dinge da.
Und ansonsten, genau, folgt Flo und oder mir, am besten uns beiden, weil wir werden früher oder später natürlich auch noch Posts machen aus dem Comic und dann kann man da einzelne Sachen sehen. Wir werden irgendwann die Cover, wie gesagt, zeigen, die bei der Tour entstanden sind und natürlich auch werdet ihr dann informiert bei Flo oder bei mir, wann es mit einer möglichen zweiten Tour zum zweiten Band weitergeht oder losgeht. Also lohnt sich natürlich. Jetzt aber hol dein Freundebuch, dein Alle meine Geeks Buch raus, Alex.
Ja, wir schlagen da jetzt sozusagen mal die rechte Seite auf von der Doppelseite. Unten rechts gibt's jetzt ein paar Schlagworte und da steht jetzt quasi, ja, dein Lieblings. Und da fangen wir mal mit Brettspiel-analogen Spiel an, Doppelpunkt Flo. Was würdest du da hinschreiben?
Also mein Lieblingsbrettspiel ist relativ klar Dune Imperium. Das ist so die Frage, die ich immer so am leichtesten, glaube ich, beantworten kann von allen Lieblingsfragen.
Und lass uns da jetzt kurz für die Geeks spezifisch werden, weil wenn du sagst Dune Imperium, fallen mir gefühlt schon vier Spiele ein, die diesen Titel tragen. Deswegen vielleicht doch den Untertitel, wenn du den weißt.
Also ich meine, also eigentlich gibt es ja zwei, ne? Plus zwei Erweiterungen. Und
es gibt als Miniaturenspiel gibt es auch eins, das Gale Force 9 davor hieß, glaube ich, weiß ich auch aber nur,
Dune Imperium irgendwas.
Ja. Ach, das hieß ja, aber die heißen, es hieß ein Dune, ne? Genau. Also ich meine schon Dune Imperium, das Deckbuilding-Worker-Placement-Spiel. Und ich mag beide Versionen ziemlich gerne. Ich mag die Erweiterungen auch alle ziemlich gerne. Ich freue mich auf die nächste Erweiterung im Januar, glaube ich. Und ja, ich spiele ja noch nicht so lange Brettspiele, aber das ist das, was ich jetzt die letzten 3 Jahre, glaube ich, am meisten gespielt habe.
Ja. Sehr schön. Dann gehen wir mal in die digitale Welt. Was ist denn dein Lieblings-PC-Konsolen-Handheld-Spiel?
Gibt es auch verschiedene Klassiker, aber ich sag mal, irgendein interessanteres Spiel, was ich auch manchmal noch spiele. Es heißt Neuter und es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Man spielt einen kleinen Zauberer und muss versuchen, immer tiefer in einen Dungeon einzudringen. Und es sieht auf den ersten Blick relativ konventionell aus, so aus der Side-Scroller-Perspektive. Aber es hat verschiedene coole Mechanismen. Das ist einmal halt ein relativ komplexes Physiksystem, dass es halt so Wolken und Feuer gibt und das kann alles abbrennen und explodieren und der Level kann sich ziemlich auflösen.
Wie heißt das?
Zauberstäbe. Neuter. Noita.
Danke.
Das ist ein Roguelike-Spiel.
Und haben wir auch mal wieder was dazu gelernt. Das ist ja eigentlich nur der Sinn und Zweck.
Ja, klar, damit wir noch mehr Zeit
haben. Genau, das war jetzt auch, dass ich dachte, Geld das ist meine Gelegenheit, mal darüber zu sprechen.
Ja, sehr schön.
Genau, man kann Zauberstäbe programmieren. Also es gibt halt hunderte von Spells, die man dann in die Zauberstäbe einprogrammieren kann und so die verrücktesten Zauberstäbe programmieren kann.
Ach Mann, ey, da ist jetzt schon hier, wir klicken hier gerade schon beide, Krone und ich, auf den Download-Link. Ja. Jeder Pixel simuliert, ist hier der Untertitel. Ja.
Also wirklich ein verrücktes Spiel. Was auch noch verrückt ist, ist halt, man denkt am Anfang, es hat so 6 Level, wo man so quasi immer weiter durchgeht. Man teleportiert sich dann immer in den nächsten Level. Und irgendwann merkt man, dass es aber eigentlich nur, man kann sich auch in den nächsten Level durchgraben. Also es ist so.
Okay, ist eigentlich nebeneinander, übereinander.
Und
ist
alles, ne? Genau, und links und rechts von der Welt gibt es so quasi Grenzen zu Parallelwelten. Aber man kann sich einfach nach rechts sozusagen durchgraben und das Spiel nochmal von vorne anfangen und sich neue Perks sammeln und so. Also es ist wirklich crazy. Ich habe es auch nie so hundertprozentig alles erforscht, was man da machen kann, aber es ist ein sehr verrücktes Spiel.
Ah, okay. Ja, dann beschreib uns oder nenn uns doch mal einen Lieblingscharakterfigur. Egal, Film, Fernsehen, total, vielleicht von dir ausgedacht. Was würdest du da hinschreiben? Lieblingscharakterfigur.
Ja, ich habe jetzt gar nicht an selbst ausgedacht, aber ich habe mir dann ja auch meistens nur das Aussehen ausgedacht. Also da gibt es auf jeden Fall super viele Antworten.
Dieses Heft, also da, je nachdem, super, wie groß deine Schrift ist, meistens, also wenn ich das schreibe, passt da ein Wort hin, vielleicht bei dir 2, 3, wenn du ganz klein schreibst.
Kurz, ja. Ich kann es nicht genau sagen. Also vielleicht ist es Captain Ahab aus Moby Dick.
Oder ja, jetzt sowas haut der raus. Ich hab letztens erst The Whale gesehen. Ja?
Mann. Turtles auch auf jeden Fall. Aber da gibt es halt so viele, ja, wie soll man sich da entscheiden.
Und, Ein Turtle.
Ich muss gestehen, ich kenne zwar die Namen, aber ich würde die nicht Waffen und Bandana oder hier Augenband zuordnen können, leider.
Ja. Ich möchte Flo jetzt nicht mehr weiter mit dir sprechen.
Ich will aber euch auch nicht testen. Ich will euch nicht in die Blöße da geben, dass da
vielleicht Flo auch viele
Charaktere aus A Song of Ice and Fire, also Game of Thrones, die ich sehr gerne mag.
Ja. Kannst du da einen einfach benennen? Den
Euron Greyjoy.
Oh, nicht aus der Serie, aus dem Buch. Ja, dann werden wir jetzt mal ein bisschen musikalischer. Nenn uns doch mal Lieblingsmusik. Das kann vielleicht eine Musikrichtung sein, aber du kannst auch sehr spezifisch von Album, Song, Artist, whatever. Was poppt da auf bei dir?
Also musikalisch bin ich auf jeden Fall nicht so tief drin wie in anderen Medien, aber ich höre super gerne Soundtracks zu verschiedenen Filmen, die ich auch gerne mag, und da sind zum Beispiel die Soundtracks zu den Blade Runner Filmen oder der Soundtrack auch zu Ghost in the Shell, Sachen, die ich schon ewig wirklich viel höre.
Die hörst wieder du kein Swiftie bei uns, ne?
Während du zeichnest, hörst du denn diese Soundtracks drauf und drunter oder hörst du, wenn du jetzt sozusagen keine Welt illustriert, die es schon gibt, wo du Hörspiele dazu hören kannst, dann hörst du solche Soundtrack-Musik oder
Ja, manchmal, aber die höre ich auch, keine Ahnung, beim Laufen oder, keine Ahnung, beim Einschlafen.
Ich war ja irgendwie doch froh, dass er jetzt nicht Apache genannt hat, weil wir das vorhin schon angesprochen hatten. Aber also, wie gesagt, wir denken nochmal daran, ist alles Safe Space, auch das wäre vollkommen okay geworden. Was ist dein Lieblingswort? Vielleicht gibt es das auch noch gar nicht oder ich kann es nicht lesen, was auch immer da jetzt gleich stehen wird.
Ja, ich habe bei der Frage ein bisschen überlegt. So klar ist das auf jeden Fall nicht. Es ist wahrscheinlich irgendein bescheuertes Wort. Also so Moloch oder so, das okay. ist ein schönes Wort.
Okay, ja, ja.
Bei mir wäre es wahrscheinlich ein Schimpfwort, deswegen ist alles gut.
Ne? Ja, vielleicht. was ist denn dein oder ein Lieblingsgegenstand für dich?
Also so ernst gemeint vielleicht einen Stift oder so, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ich zeichne echt auch super gerne, also jetzt auch, wenn ich das Comic-Projekt morgen fertig hätte, würde ich wahrscheinlich übermorgen wieder irgendwas zeichnen. Ist nicht so, dass ich dann denke, jetzt reicht's auch erstmal. Also ein Stift ist auf jeden Fall.
Ja.
Aber man braucht dann natürlich auch wieder ein Papier dazu. Ne? Also alleine macht ein Stift auch nicht so viel auf.
Nichts ist stimmt. Ich fand einen Punkt, der mir, ich durfte ja auch Teil der Live-Lesung in Berlin sein, was ich da sehr interessant fand und immer mal natürlich gesehen habe, ist sozusagen so ein Accessoire, was glaube ich bei Digital Artist mitunter einzigartig ist, ist dieser ein oder zwei Fingerhandschuh, den man hat, ne, damit man, wenn man seine Hand auf das digitale Zeichen-Pad-Tablet legt, nicht irgendwie 28 Dinge gleichzeitig da aktiviert, sondern nur der Stifter. Wie war das, als du das erste Mal diesen Handschuh angezogen hast? Hast du dich daran gewöhnen müssen? War das ganz natürlich? Mache ich da jetzt ein großes Ding draus? Ist es gar nicht? Oder?
Also ich glaube, es ist irgendwann mal im Sommer entstanden, wenn man halt versucht, bei 35 Grad zu zeichnen, dann merkt man irgendwann, die Finger gleiten nicht so schön über das Tablett, wie sie vielleicht könnten. Und dann habe ich irgendwann mal den Tipp bekommen, dass man sich solche dünnen Baumwollhandschuhe besorgen kann, damit so die Auflagefläche sozusagen gut float. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann ist es irgendwann echt schwer, ohne so einen Handschuh zu zeichnen.
Sehr gut. Also hast du da so Style, hast du so mehrere Accessoires, also mehrere Handschuhe, also weißt du so, jetzt heute fühle ich mich nach dem rot karierten oder dann mal den geekigen mit Super Mario Motiven oder
ist ich habe nur so ja. Nur so dunkelblaue. Also ich habe mir irgendwann mal 50 Stück gekauft, weil man die halt irgendwie so in so einem großen Paket kaufen konnte.
Ja.
Und dann hat meine Freundin die alle so dunkelblau gefärbt. Ja. Und ich habe davon auf jeden Fall noch 40. Also die halten relativ lange.
Könnte vielleicht auch eine Designerlücke sein.
30.
Quasi. Ja. Es ist eine sehr spezifische Nische auf jeden Fall. Aber falls ihr
man kann sich auch professionelle kaufen. Ja, okay. Aber ich sag mal, diese selbst abgeschnittenen Finger Baumwollhandschuhe
machen es.
Tun es.
Sehr gut.
Sehr cool.
Klingt auch. Also wenn ich jetzt gute hätte, würde ich die wahrscheinlich auch nur verlieren und mich dann ärgern und müsste mir neue für 20 Euro das Stück kaufen.
Verstehe. Und dann natürlich, klar, wir versuchen das natürlich so ein klein bisschen anzupassen. Jetzt hier, was ist denn deine Lieblings-Graphic-Novel oder Comic? Oder was kannst du da uns besonders ans Herz legen? Was möchtest du da eintragen?
Ja, ich denke, Lieblings-Comics, Graphic Novels geht so in die Richtung, also Frank Miller, Sin City, ist ein Comic, was ich immer wieder gerne lese. Ist auch kein Geheimtipp. Genauso Watchmen ist auch, kann ich immer wieder lesen. Das sind eigentlich so meine Lieblings-Comics, würde ich sagen. Ich habe natürlich auch noch viele Comics, die ich gerne mag, die unbekannter sind, aber
Watchmen sollte tatsächlich jeder mal gelesen haben, würde ich mich auch anschließen.
Wie findest du denn, das ist wieder eigentlich eine eigene Podcast-Folge, vielleicht kannst du das kurz beantworten, wie findest du denn die filmischen Umsetzungen, zum Beispiel bei Sin City oder Watchmen, also hast du zum Beispiel die Comics vorher gelesen und dann die Filme gesehen, kannst du dich daran noch erinnern? Also bei mir war es andersrum. Ich habe erst bei beiden die Filme zum Beispiel gesehen und dann in die Comics geschaut.
Kann ich mich gar nicht mehr klar erinnern. Es müsste ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein. Also wann kam Sin City raus? 2005 oder so? Oder?
2000,
da war Jessica Alba auf jeden Fall noch angesagt. Ja? Aber das ist eine sehr gute Frage.
Vielleicht liege ich jetzt auch ein paar Jahre daneben. Aber so ungefähr.
2005 sowas, ja.
Ah ja.
Shit. Ja.
Und also ich finde den ersten Sin City-Film echt gut gelungen. Der zweite hat leider für mich nicht mehr so gut funktioniert.
Den kennt ja auch kaum jemand.
Ja, ich wollte gerade sagen, gab es einen zweiten? Nee, ja, doch, ja, ja. Das stimmt schon.
Ja, das, also der zweite Sin City-Comic ist ja A Dame to Kill For, den ich, und ich mag den Comic eigentlich super gerne. Aber das hat für mich im Film nicht so gut funktioniert.
Nee, bin ich bei dir.
Und die anderen Geschichten waren dann ja auch teilweise neue Geschichten, die es noch gar nicht in den Comics gab. Die haben auch nicht gut funktioniert. Das war dann irgendwie nicht mehr das Sin City, was ich mochte.
Filmisch gesehen hätte man das wahrscheinlich einfach, ne? Weil der erste war super, der war stilistisch prägend.
Auch bahnbrechend.
Hätte man einfach dabei belassen sollen. Aber das gilt ja oft.
Ja, ich meine, es gibt eigentlich noch coole
Stories. Ja, als Comic meine ich das nicht. Ich meine das wirklich als Film.
Ich glaube, ja. A Dame to Kill For hätte auch gut werden können. Es war immer noch das Beste, glaube ich, an dem Film. Aber ich habe das Gefühl, die weibliche Hauptrolle Ever hätte man anders besetzen müssen. Das hat für mich nicht so gut funktioniert.
Aber insgesamt, ne, es hätte bestimmt auch so, man sagt das ja immer bei vielen Büchern, ne, oh, unverfilmbar, aber es gibt mit dem und mit Sandman und mit Preacher gibt es einige Sachen, die ich auf meiner Liste unverfilmbare Comics hatte, und ich finde, die sind alle recht ansehnlich verfilmt worden. Tatsächlich.
Ja, genau. Und das würde ich auch bei Watchmen sagen. Ich mag die Verfilmung echt super gerne.
Das ist einmal Zack Snyder's Meisterwerk, tatsächlich.
Die vielleicht ein bisschen komisch geworden sind.
Regisseur meine ich.
Aber so die Änderungen am Ende. Aber ich mag den super gerne. Ich mag auch echt gerne die 4-Stunden-Fassung mit noch Zeichentrickfilmen, Piratengeschichte dazwischen. Ja. Habe ich mir echt schon oft reingezogen, ja.
Watchmen ist fantastisch, ne? Ich meine, gab es nicht mal diese Liste, ich weiß nicht mehr, war die von der New York Times oder irgendjemand, ne? Die wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts, da war genau ein Comic drauf. Watchmen. That's it.
Ja. Ach, man könnte diese Episode fast gar nicht besser beenden. Ich hoffe, ihr da draußen habt euch diese Sachen auch schon mal in irgendeiner Form angeschaut, durchgeblättert. Wenn nicht, nutzt es doch mal vielleicht als Inspiration.
Oder lest einfach Normal and Zero Heroes.
Ja, oder das, ja, auch gut. Das ist dann überall gut zu erhalten, oder?
Ja, das kriegt ihr überall im gut sortierten Fachhandel, Comichandel, wahrscheinlich sogar im Buchhandel und im Internet natürlich auch.
Ja. Und jedes Mal, wenn ihr dann ein Exemplar kauft, dann macht es so dieses kleine Dollar-Zeichen oder Sound. Bling, bling, bling. Bei Flo, Jan und Marc-Uwe. Das ist doch auch schön, ne? Um ein bisschen Emotionen aufzubauen. Ist doch auch mal schön, wenn man weiß, wo es klingelt bei den Leuten. Wenn man das konsumiert.
Sehr kleines Klingeln pro Verkauf.
Das ist wirklich, wir freuen uns aber trotzdem. Und ich bin immer. Ich freue mich immer über Feedback.
Machen ja Geschichten damit, und die Leute sollen natürlich, man freut sich über jeden neuen Leser, Leserin, weil dafür hat man es ja gemacht, ne? Die Geschichten aufzuschreiben und zu erzählen, wenn sie dann gar niemand angucken will. Das ist auch ein bisschen schade. Ja, Flo, es war mir eine Freude, das wusste ich ja, ich kannte dich ja schon. Das war quasi gar keine Überraschung für mich. Auch viele Antworten habe ich schon erahnt. Ne? Aber es war wundervoll. Also ich freue mich sehr, dass du bei uns warst. Und ich hoffe, du hast auch nicht so gelitten. Ich hoffe, wir waren nett. Nee, wir sind doch nett.
Jetzt so nach der Tour bin ich ja einiges gewohnt. Und es hat echt Spaß gemacht, hier zu sein und mit euch zu quatschen.
Ja. Ich kann mich an der Stelle auch nur nochmal bedanken an euch beide. Natürlich wieder eine wunderbare Folge hier, Flo. Viele schöne Eindrücke in ganz andere Branchen, sicherlich auch für euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder hier so fleißig zugehört habt. Ja, wir schauen mal, was für nächste Themen anstehen. Wir haben ja eh noch viele Ideen, und ihr da draußen schreibt uns auch immer wieder an mit tollen Ideen und auch Feedback. Das macht viel Spaß auch zu lesen. Also danke auch an der Stelle. Ja, in diesem Sinne, es war wieder eine schöne Folge. Ihr könnt uns auf Ende Geek, Alles Geek Instagram-mäßig finden, den guten Florian Wiegel über Instagram und auch per Webseite und. Also da gibt es mehrere Medien, die ihr euch dann nochmal anschauen könnt. Ja, in diesem Sinne, Kron, oder?
Ja, wir melden uns dann, also spätestens, wenn Flo mit Turtles and the Alien Special wieder am Start ist, laden wir ihn wieder ein. ich finde auch, bis dahin, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch allen hier, ich weiß gar nicht, wann geht die Folge online? Müssen wir schon langsam frohe Weihnachten wünschen?
Ja, lass mich mal überlegen, am 16.
Also sicherheitshalber, liebe Hörerinnen und Hörer, sei das hiermit getan. Ein frohes Fest, ruhige Tage, geht mal ein bisschen vom Gas runter, arbeitet nicht, lest viele Comics, spielt vielleicht auch mal was. Und dann hören wir uns entweder nochmal zwischendurch, weil wir falsch gerechnet haben, oder dann im neuen Jahr wieder. Ich weiß nicht genau, wann die Folgen online gehen. Aber wie auch immer, das soll es gewesen sein. Ende Geek, alles Geek.
Danke euch.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.